through the darkness, I see two points of light, and I can feel their power pull me closer into the unknown. My every emotion becomes aware there is danger in the air.
Ah, da sind wir wieder.
Zu unserer weitergehenden Auseinandersetzung mit dem cinematischen Nasenversum. Übrigens, der Song wirklich suggeriert halt auch mehr an so Sinnlichkeit und Spannung, als man dann tatsächlich zu erwarten hat.
Je nachdem, was man unter Sinnlichkeit versteht.
Das ist auch wieder richtig.
Bewegen uns quasi in den Randgebieten, Randbereichen der menschlichen Sexualität.
Die Grenzbereiche vorher. Ja. Auf alle Fälle, es ist halt so, wie in Heat von Michael Mann haben sich jetzt halt die Antagonisten, die Gegenspieler endlich getroffen. Und Tommy und Mike stehen jetzt vor der Aufgabe, diese Tiger
nicht ganz so wie in Heat
wieder zurück zu besorgen. Ja, wahrscheinlich nicht.
Ach, du hast Heat mal gar nicht gesehen?
Nee, so ist eine Weile her. Also von daher...
Ja, könnte sein, dass das in Erinnerung ein wenig verblasst ist.
Durchaus.
Der Vergleich hätte mir jetzt nicht so nahe gelegen, aber gut.
Ein lange erwartetes Treffen hat stattgefunden.
De Niro und Pacino treffen sich auch nur dieses eine einzige Mal in der Szene in Heat.
Das stimmt.
Die Gangster und Thomas Gottschalk und Mike Krüger verbringen quasi den Rest des Urlaubs miteinander ab dem Zeitpunkt zu filmen.
Sie kommen nicht mehr voneinander los. Nee. Apropos an der Hüfte zusammengewachsen, genau. Tommy und Mike gehen ins Freibad zusammen und...
Wie alle erwachsenen Menschen teilen sie sich zusammen eine Umkleidekabine.
Genau. Weil wollen wir doch den lustigen Witz mit dem Guckloch erwähnen, oder?
Ja. Dann halt, es wird dann in dieser Umkleidekabine, in der Nebenkabine, ein Bikini-Oberteil über die...
Über die Wand
gelegt, um anzudeuten, da zieht sich ja jetzt gerade eine Dame um. Und es ist auch so ein kleines Guckloch in der Wand. Und dann richtet Mike Krüger seinen Blick hindurch. Und
Herzensmensch,
kommt dann so Wasser rausgespritzt und es ist zum Glück nur Wasser.
Einen Moment lang dachte ich halt auch, aber ja. Nee. Ja. Es sind kleine Kinder, die mit einer Wasserpistole spielen und sich einen Streich überlegt
Kleine Kinder
haben.
Sein müssen, die sich gegenseitig auf die Schultern nehmen und halt richtig abartig sind. Und der eine, der hinten auf den Schultern sitzt, durch dieses Loch dann mit seinem kleinen Pillimann einen satten Strahl auf mein Krügers Auge richtet.
Ich war auch erleichtert, dass das nicht war. Ja.
Hätte aber nicht unbedingt außerhalb des Humorverständnisses dieses Films gelegen, das zu machen. Wahrscheinlich hat auch im letzten Moment einer gesagt, nee, könnt ihr nicht machen. So, mach das doch mal. Eine Wasserpistole.
Aber ist auch lustig.
Können wir nicht? Das wäre doch witzig. So ein Pissen. Nein, Herr Krüger, nein, das können wir nicht.
Mike? Ja.
Freunde lassen Freunde nicht betrunken Drehbuch schreiben. Wo waren wir stehen? Genau, mit dieser lustigen Szene von zwei erwachsenen Männern, die sich gemeinsam in derselben Umkleidekabine umziehen. Was man halt so macht, wenn man gute Kumpels ist.
Und danach gehen sie dann halt...
Es gibt sogar noch eine sehr, sehr undezente Hautkritik.
Ach stimmt, oh mein Gott.
Der erwähnt, dass Mike Krügers Haut so aussieht wie die von einem 20 Jahre alten Pfirsich.
Und wir
das,
haben uns...
Ein extrem tunziger Diss ist eigentlich. Also es ist...
Wenn man jetzt länger drüber nachdenkt.
Für eine richtig flaming Drag Queen wäre das ein ganz schöner...
Kleiner Burn, ja, so ein kleiner Snap, das stimmt, ja. Ja, der Tommy.
Ja gut, der Tommy. Ist ja auch irgendwie eine alternde Drag Queen.
Er ist halt schon, auch wie gesagt, er lotet auch gerne diese Grenzen aus. Wie gesagt, kleidet sich auch gerne mal als Frau und so.
Der Travestiekunst innerhalb seiner Karriere gewiss nicht abgeneigt. Seine größte Verwandlungsnummer kommt ja erst noch.
Mhm.
Die Frau im Manne, Harry.
Mhm. Oh, ja. Ja. Naja, wenn er aber wirklich, wenn er sich mehr darauf konzentrieren würde, anstatt halt irgendwelchen Frauen nachzustellen, dann wäre das okay für mich. Aber jedenfalls...
Es wäre weitaus weniger ekelhaft. Also viel, viel weniger.
Ja, nee, weitaus. Ja. Also mit großem Abstand.
Wäre sexuell halt normal und im Rahmen. Wohingegen... das halt noch eine Welt war, wo Nein noch nicht zwingend Nein hieß.
Ja, und das muss da nicht sein. Du hattest dich auch noch gefragt, warum. Also die sind halt im Grunde in so einem Seebad, also an einem offenen See.
Ja, das ist so eine Holzkonstruktion, die genau, echt so aussieht wie aus dem 19. Jahrhundert. So ein
sieht ganz schön aus eigentlich.
Königlich bayerisches Wörterseebad. der sieht tatsächlich ziemlich hübsch reizend aus. Und die Leute schwimmen halt in einem See, ob es der Wolfgangsee, der Wörthersee.
Ja, keine Ahnung.
Der Genfersee, der Starnberger See, man weiß es nicht. Aber baden da und planschen. Und alle Leute dort tragen Badekappen.
Ja, das ist, wenn man drüber nachdenkt, ist es tatsächlich ein bisschen seltsam.
Es ist tatsächlich ein Problem. Da hatten die Leute in den 80ern so lange Matten, dass die Fische sich in den ausgefallenen Haaren dann irgendwie wie in so alten Cola-Gebinde, Plastikringen dann verstrickt haben.
Man muss es annehmen.
Und verendet sind. Weil normalerweise wird sowas ja in Schwimmbädern gemacht, weil damit die Umweltpumpe nicht kaputt geht.
Ja.
In einem See ist das ja egal. Da wird das ja zu Biomasse und zersetzt und die ganzen alten Sackhaare dann irgendwann mal von den Fischen gefressen.
Wie es sein soll.
Warum die da Badekappen haben, entzieht sich meiner Expertise. Aber es ist, wie gesagt, in damals noch sehr, sehr autoritätshörigen Deutschland, eventuell hat sich das so als Direktive aus den überdachten und mit nicht natürlichen Schwimmbädern mit zu den natürlichen hinübergerettet. Und die Leute haben das dann einfach weitergemacht, weil es ihnen so lange eingetrichtert wurde. Immer Badekappe tragen, nicht vom Beckenrand springen und so weiter und so fort.
Ehrlich gesagt wäre das so meine Theorie.
Auch, ja. Und Mike Krüger trägt als Badekappe seine Ledermütze, Quacks der Bruchpilot.
Diese
beim Trikefahren immer an hat. Und wie gesagt, also so, ich glaube auch nicht, dass die ihre Klamotten zwischendurch mal waschen. Die haben auch nicht wirklich Rucksäcke, wo sie maßgeblich Ersatzkleidung drin haben.
Wie du halt sagtest, die Geruchsentwicklung ist wahrscheinlich, nicht gut. Es ist nicht gut. Es ist keine gute Situation. Wirklich nicht. Also die ist rumgefahren. Was ich auch noch erwähnen wollte, Mike trägt halt mich auch als sein Modestatement, trägt er die ganze Zeit eine enge Lederhose.
Ja, oh Gott, ja, stimmt, das muss, oh
und
Gott.
Und nicht Lederhosen, sondern halt so das eine Biker-Lederhose.
Krass, nach altem.
Alles daran ist nicht
nach
gut.
Nach alter, vergammelter Milch riechen, ey. Boy, oh boy. Mann, oh Mann. Und das Ganze, die ganzen Überreste von den Liebesnächten und so weiter, da wird sie dann auch.
Darum nicht, kümmert sich auch keiner, ne?
Sie auch nicht ordnungsgemäß und verantwortungsbewusst im Schritt gereinigt nach dem Akt.
Davon gehe ich nicht aus.
Wir brauchen gar nicht erst zu erwägen, dass diese Leute verhüten.
Oh
schon eine ganz schöne Suppe.
Jetzt kam mir dieser Gedanke gerade auch, ja, oh Mann. Auf alle Fälle, also die Patin Thea Gottschalk ist mittlerweile auch erzürnt mit ihren Handlangern und droht den beiden nämlich jetzt auch. Sie will die eigentlich am liebsten sofort kalt machen, aber sie kriegen noch eine Chance. Sie kriegen, nachdem sie ihr eines Auto halt haben absaufen lassen, kriegen sie so ein Mini, also wirklich ein Mini-Auto gestellt. Und sind dann wieder auf der heißen Spur.
Wenn ich Mini sage, dann meine ich auch Mini.
Danke, genau das. Und als Tommy und Mike dann so am Planschen sind und wenigstens etwas Wasser mal an ihren Körper lassen, wer ist da auch mit im Wasser? Natürlich halt super lustig, so mit so Schwimmreifen und einer Taucherbrille. Ja. Die zwei Gangster sind auch im Wasser.
Und zoppen dann so, tunken Mike Krüger unter, der so also neben seiner Eigenschaft als Partyboy auch so ein bisschen der Badboy ist von diesem Film. Und halt entweder von Rowdies vertrimmt wird oder von Gangstern im Freibad unter Wasser getrunken.
Vom Schicksal gestraft, ja. Von den Frauen gemieden. Ja, nee, leider nicht, ich weiß.
Leider
aber
nicht.
Auf alle
komischerweise
Fälle.
Kommt seine Tour gerade bei minderjährigen Frauen ziemlich gut an.
Das ist überhaupt nicht komisch, weil halt, wie gesagt, er auch einer der Autoren...
Es ist nicht haha komisch, aber es ist... Ja, stimmt, natürlich, ja.
Du hast aber auch recht mit dem, was du sagst. Auf alle Fälle, genau, ganz harte...
Stimmt, der hat das ja selber geschrieben. Warum macht der sowas?
Das waren die 80er. Das waren die 80er.
Damit kann man tatsächlich vieles erklären.
Ja, die ganz harten Einschüchterungstaktiken werden halt ausgepackt. Die beiden sagen so, hier, Tigeraugen, sonst werden wir aber mal so richtig wütend. Und das bedeutet halt, dass die beiden sich halt wieder auf den Weg machen müssen nach zunächst Klagenfurt.
Zum Hospital.
Genau, bei Schwester Birgit. Ich mache mir immer Mühe, mir die blöden Rollen. Schwester Birgit halt zu gucken, wo das Tigerauge geblieben ist. Beim Krankenhaus Klagenfurt läuft anscheinend gerade eine Feuerwehrübung.
Ja.
Auf alle Fälle, da ist
komische
halt
Feuerwehr auch. Die Feuerwehr komplett in Armee Grün gekleidet. Ist das so eine bayerische Sitte, dass die Feuerwehr da so aussieht wie irgendwie
das Spezialsondereinsatzkommando
im Nahen Osten oder so?
Gute Frage.
Ist, die hatten sogar so Stahlhelme auf und total strange.
Ja, die hatten
vielleicht Stahlhelme. Vielleicht ist es eine Betriebsfeuerwehr der Bundeswehr.
Die haben aber alle
sowas
Fälle.
Soll's ja auch gehen.
Vielleicht haben die getestet, ob man mit Stahlhelm auch gut in diese große
Falls irgendwo hinter so einer Feuerwand ein Franzose sich versteckt hat,
kann man auch mal.
Ist man da gewappnet.
Ja, mit Bajonett und so.
Das waren die 80er, also der Zweite Weltkrieg war noch lange nicht verarbeitet.
Auf alle Fälle, die haben da, wie nennt man das, also diese großen Trampolins aufgespannt, wo Leute dann
normalerweise nennt man sowas Falltuch, aber es ist halt kein Falltuch, weil das so ein, so ähnlich wie so eine Hüpfburg.
Ja, ich bin halt auch nicht sein, aber es ist kein Trampolin, es ist kein Seil.
So ein Aufblaskissen, überdimensionales Luftkissen.
Also die Feuerwehrhüpfburg im Prinzip.
Die Feuerwehrhüpfburg ohne Mauer. Als Ersatz
ohne Wände,
für ein Sprungtuch, weil für ein Sprungtuch ist es zu anstrengend.
Und da hatte der Film auch einen meiner echten Lacher drin, was, dass da so einer von diesen Feuerwehrmann dann so aus dem fünften Stock springt und dann so macht so hui, weil so ein gutes
Hui. Das ist immer lustig, wenn erwachsene Leute irgendwie.
Bin ich immer für zu haben, muss ich zugeben.
So jauchzende Geräusche machen wie Kinder auf dem Spielplatz. Das ist immer
fein.
So.
Also Mike und Tommy kommen nicht in das Krankenhaus rein, weil Besuchszeit fängt erst um 5 an oder was weiß ich. Und jetzt haben sie es plötzlich eilig. Jetzt haben sie es plötzlich eilig, ja. Wobei, man kann sich jetzt nicht dagegen aussprechen, dass sie gebadet haben. Aber auf alle Fälle versuchen sie auf ihre typisch renitente Art da reinzukommen. Das funktioniert nicht. Und dann kommt nämlich der Teil, auf den Supernasenexperten auch schon gewartet haben, weil nämlich das Verkleiden. Dann wird sich nämlich verkleidet. Also zunächst einmal hängen sie sich hinten an dieses Feuerwehrauto ran. Also beim Rausgehen wieder.
Total unsinnigerweise, weil die Leute bei dieser Feuerwehrübung alle durcheinander laufen und glaube ich, keinen Fick darauf geben würden, wenn diese zwei Strolche da herumschwänzeln würden.
Ich meine, sie geben ja so gesehen.
Es ist Deutschland in den 80ern, mir kann keiner erklären, dass ein öffentliches Krankenhaus schlimmer gesichert ist als Fort Knox.
Es ist halt seltsam, dass sie nicht reinkommen. Die geben sich
erschreckend schnell geschlagen bei dem Pförtner vorne und ja, aber du musst es natürlich auch irgendwie aufpeppen. Und die beiden wollen ja auch wie coole Dudes rüberkommen, die massive Hindernisse überwinden. Da hat der Karl Spieß ihnen wahrscheinlich auch den Profi-Tipp gegeben. Du musst immer große Hindernisse positionieren, Tommy. Hör mir zu, Tommy.
Stell den Sekt mal weg und hör mir
komm,
mal zu.
Komm mal, Tommy. Du musst doch mehr Hindernissen reinmachen, Tommy. Hör zu.
Es gibt ja auch von der Feuerwehr keinen Fick darauf, dass zwei erwachsene Männer extrem sichtbar hinten sich an dieses Auto gehängt haben, um das nochmal zu erwähnen. Aber genau, sie schnappen sich dann so ein paar Arztkittel.
Treiben zwei Arztkittel auf und tarnen sich als quasi Mimikrie-artig.
Ja, absolut.
Als Ärzte. Ja. Weil wenn man eine Sache diesen beiden abkauft, dann wohl, dass sie Ärzte sind.
Mhm.
Dass sie ein Medizinstudium abgeschlossen haben und maßgeblich als Mediziner ihr Geld verdienen. Mike Krüger und Thomas Gottschalk.
Sehr seriöse Ausstrahlung einfach, ja. Was soll man sagen? Dann trennen sich ihre Wege, glaube ich, eine Weile. Und der Mike landet natürlich in so einer Visite, wo er dann halt so zu so einem Ärzteschwarm gehört, der dann halt so eine Krankenvisite macht und wo er dann natürlich noch auf schenkelklopfende, Zwerchfell zersprengende Weise so einen total verletzten Mann misshandelt.
Jetzt auch ein Cameo für absolute Lisa-Film-Insider.
Ah,
dieser Mensch, der da in dem Krankenbett in einem Ganzkörper-Gips liegt, ist Otto Wiretzer. Otto Wiretzer kam ich ja schon in der letzten Folge über die Supernasen zu sprechen. Und es wirkt als emsiger Geist bei vielen dieser Filme im Hintergrund und teilweise auch im Vordergrund. So, er hat viele von diesen Filmen dann auch später produziert und so, damals schon und hat Regie geführt. Und macht heute wahrscheinlich immer noch, alle 3 Jahre oder so, mit Ruth Maria Kubitschek und anderen wandelnden Altersflecken, weitere Folgen von Klinik unter Palmen.
Ich hätte ihn jetzt nicht erkannt, aber das ist halt die Art von Lisa-Filmwissen, die,
ja,
die,
dafür
die
man kommen die möchte. Leute.
Genau, ja.
Das habe ich nicht bei Wikipedia nachgeschlagen. Lisa das wusste Film, ich noch. Das wusste ich seit 15 ja. Jahren. Ist das, seit diesem Film, seit eine Obsession mit dieser Scheiße. Warum habe ich kann es heute nicht mehr nachvollziehen. Ich bade es aber immer noch aus. Das sind die Entscheidungen, von denen man sich in seinem Leben treiben lässt. Das wusste ich noch. Ja. Aus eigener Kraft.
Ich finde die Szene jetzt ehrlich gesagt, jetzt wo ich weiß, dass es so ein zwinkerndes Cameo ist, irgendwie weniger schlimm als vorher. Weil erst, ich fand es tatsächlich ziemlich schlimm, wie Mike Krüger da auf so einem Typen, der alle Knochen gebrochen hat, so rumtrommelt und so.
Ja.
Jetzt finde ich es jetzt, okay, Otto Wierez, okay, jetzt finde ich es nicht mehr so schlimm. Nun kommt aber, also bei
Tommys. Der bekannte Strongman, Sethands, Produktionsassistent, Autor, Produzent, Regisseur.
Der schaut sogar aus wie ein Strongman in der. Also
ja, auch so mit dem Schnurr, damit hat so. Er angefangen, ja, als Kraftmensch.
Ja. Das passt. Und also Mike wird halt rauskomplimentiert.
Gehirn ist bei dieser Art von Film auch eher weniger gefragt.
Nee, Tatkraft spielt.
Womit ich aber nicht sagen möchte, dass Otto Wierez doof ist, weil sonst hätte er es in den Geschäften nicht so lange gemacht.
Ja.
Nee. Dann gibt es einen Respekt vor dem Mann.
Jetzt kommt nämlich aber also auf der Tommy-Seite der Dinge, kommt jetzt die Szene, die ich tatsächlich noch schlimmer fand als irgendwie...
ja, begeht eine Sexualstraftat.
Ja, also Tommy begeht eine Sexualstraftat, danke, genau. Ja. Er befindet sich vor der plastischen Chirurgie wieder, wo halt so ein paar Leute warten und da fällt doch sein Blick auf das ausladende Dekolleté von einer ahnungslosen Patientin, die wahrscheinlich halt schon da ist, um sich halt professionellen ärztlichen Rat zu holen, wie man es halt so macht.
Ja.
Komplimentiert natürlich erstmal dann die anderen Patienten weg, weil wen interessiert es halt, Möpse sind im Spiel. Und bittet dann die Frau mit den großen Brüsten dann halt in sein, in Anführungsstrichen, Praxiszimmer, wo er dann erstmal halt mit dem Stethoskop so tut, als würde ihr ihren Busen abhören, was natürlich keine Sache ist.
Naja, klar.
Aber natürlich
mega viele wichtige Vitalfunktionen lassen sich akustisch über die weibliche Brust abrufen.
Ja.
Also nicht
an den Mammarien. Ja, ja.
Naja, man nimmt dann halt, er nimmt natürlich auch nicht die Brust in die Hand, die an der Seite von irgendwelchen Herzgefäßen liegen würde.
Nö, er nimmt
oder eventuell sogar durch den Schall, der durch das Fettgewebe weitergegeben wird, ihren Puls hören. Nee, er nimmt einfach ihre linke Titte, ihre rechte Titte und krabbelt da so ein bisschen dran rum und setzt sein Stethoskop an und sagt, ah, da läuten ja die Glocken.
Ja.
Und passenderweise wird im Foley-Design ein kleines Glockenspiel abgespielt.
Comedy.
Bim, bim, bim. Ja, und er bittet dann, sie dann auch nochmal, sich vor ihm frei zu machen und ihr gesamtes Obstangebot ihm zu präsentieren.
Setzt sich dann auch noch so schön, nimmt eine Zigarette, freut sich.
Er nimmt eine Zigarette und weil er wahrscheinlich auch so ein bisschen merkt, dass das, was er gerade macht, nicht ganz so okay und koscher ist, bricht er die Zigarette aus Nervosität durch, ohne halt je den Blick von ihren Brüsten abzuwenden.
Mhm.
Und genießt den Ausblick. Und sie eröffnet ihm als Patientin, dass sie die Brust gerne vergrößern möchte.
Das ist sogar noch schlimmer. Es ist noch schlimmer. Also Thomas Gottschalk in seiner Eigenschaft als, in Anführungsstrichen, schöner Chirurg, sagt ihr halt erstmal, also geht erstmal irgendwie davon aus, weil sie ja große Brüste hat, dass sie ihre Brüste verkleinern lassen will und redet ihr das erstmal aus. Weil das ist ja, also Brustvergrößerung ist halt risikoreich und ist auch nicht immer gut und man sollte das so lassen und so. Und dann sagt sie aber halt auch, so, nein, mein Mann hätte es gern ein bisschen üppiger. Und dann sagt er, oh nee, damit ist er dann natürlich ganz einverstanden.
Nee, ja, er verabschiedet sich dann aber, als die Situation unterbrochen wird von der Krankenschwester, die an dem Punkt ziemlich sicher scheinendes Zivilverfahren riecht.
Ja. Sollte man meinen.
Und spricht dann Thomas Gottschalk darauf an, dass er ja gar nicht Professor ist.
Mhm.
Und sich mal bitte schön zu verpissen hat. Als er das dann macht, im Vorbeigehen sagt er dann der jungen Dame, die immer noch ihre Brust entblößt, lassen Sie doch alles mal so, wie es ist. Es ist das, so wie es ist, ist es perfekt.
Das sagt er noch, ja. Das macht es auch 100% viel besser
natural
eigentlich.
Tits, baby.
Wobei, warum die Schwester ihn dann halt nicht sofort irgendwie in die Sicherheitsverwahrung
sweet
oder irgendwie so...
Sweet and saggy.
ist halt nicht wirklich ersichtlich, aber er kommt halt.
Ja, gut, du kommst nicht in die Sicherheitsverwahrung, aber das.
Entschuldigung, wenn du als in einem Krankenhaus rumläufst und nicht als Arzt ausgibst.
Da kommst du nicht in die Sicherheitsverwahrung. Wenn du dann anfängst zu operieren und mit dem Gehirn Fußball zu spielen, dann Sicherheitsverwahrung ist halt für Serienvergewaltiger und sadistische Triebtäter, die eine dauerhafte Gefahr für die Gesellschaft
haben. Nee, dann war das jetzt auch falsch. Was ich jetzt meinte, ist, dass sie einkassieren sollte.
Sie sollte die Polizei rufen und Thomas Gottschalk verhaften lassen. Mhm. Und zum Himmel beten, dass alle Beteiligten an dieser Geschichte die Fresse halten. Mhm. Damit dieses beschauliche, sehr, sehr hässliche bayerische Krankenhaus nicht auf einen unfassbaren Vertrag verklagt wird.
Exakt, das meinte ich jetzt auch eher so. Also, nee, sie bleiben jetzt mal hier, bis wir die Sache geklärt haben. Aber passiert nicht, natürlich nicht. Sind die 80er. Und also mittlerweile.
Boys will be boys.
Boys will be boys. Und mittlerweile erst spät, ich weiß nicht, ob es Tommy oder Mike ist, aber tatsächlich dann Schwester Birgit, wie sie halt gerade auch in so eine Abteilung verschwindet.
Ja, wie sie in der Kaffeeküche gerade ein Teechen trinkt.
Genau, Mike hat wie das Animal, das er ist, halt mittlerweile den Askel schon abgelegt, trägt jetzt mittlerweile Patientenkluft.
Ja, aus irgendwelchen Gründen ist er ein Patientenkluft.
Und raced.
Und sprintet in so einem Rollstuhl durch den Flur.
Er ist das ein Animal, auch Felix.
Da muss ja irgendwie eine Zähne fehlen oder so.
Aber ich glaube, das ist einfach völlig nicht. Entgleist.
Ja, der Typ ist entgrenzt. Ich glaube, dass da keine Zähne fehlt, sondern dass die das halt im Buch schon so angelegt haben.
So ist er.
Dass es da einfach keinen Übergang braucht.
Ja.
Und er ist halt außer Rand und Band, wie es halt nun mal seine Art ist. Und legt sich dann halt als Patient verkleidet, warum auch immer, auf so eine Trage, damit sie in so einem gesicherten Bereich, der nur mit so einem...
Wo sie Schwester Birgit gesehen haben,
so
einer, genau.
Mit so einem Keypad gesichert ist, da hinterherkommen. Und während er halt auf dieser Trage liegt, legt Gottschalk auch noch das Tuch über sein Gesicht, was ja... In dem Krankenhaus immer ein sehr, sehr doofer Move.
Visuelles
ist, weil,
Zeichen für.
Ja. Mhm. Normalerweise denken sie, müssen sie dann auf dem Rückweg noch einen kleinen Umweg durch die Leichenschauhalle machen.
Würde man,
ja. Aber da in diesem Film nichts wirklich Sinn ergibt, selbst in der Logik, in filmischer Logik keinen Sinn ergibt, landet Krüger auf dem OP-Tisch und wird operiert.
Ja, selbstverständlich.
Es wird irgendwas an ihm zugenäht sogar, was nahelegt, dass irgendwas an ihm aufgeschnitten wurde.
Mhm.
Er ist schon komplett narkotisiert, er hat einen Zugang und alles.
Ich konnte auch nicht wirklich verfolgen, was sie bei ihm machen. Weil tatsächlich, man sieht Großaufnahmen auf die Nadel.
Innerhalb von 3 Minuten haben sie Mike Krüger irgendwie die Milz entfernt oder so. Aber er ist ziemlich happy. Wahrscheinlich auch nicht unbedingt drogenunerfahren. Und wird innerhalb kürzester Zeit aus der Narkose geweckt, weil die Leute Mittag machen, also die Chirurgen und so.
Ich meine, wahrscheinlich haben sie bei ihm schon gleich fortgeschrittene Leberprobleme festgestellt, so wie er drauf unterwegs ist.
Ah, Metastasen, ja normal. Platz.
Also und dann aber der Hammer-Gag, dass sobald es halt 12 Uhr mittags ist,
machen die,
legen alle Ärzte erstmal nur ihr Besteck nieder.
So kennt man die Mediziner. Erstmal schön was essen.
Bräuschen.
Einfach mal das alles gechillter angehen. Es waren die 80er.
Es
ist nicht so,
die
80er. Dass du nicht irgendwelche mega komplizierten 20-stündigen Operationen am Stück machen musst.
Nee.
Und danach noch Nachtschicht hast.
So viel Zeit muss sein.
Sondern, das ist
Mittag ist wichtig.
Erstmal in die Kantine.
Die Ärzte gehen dann auch alle raus und jeder von denen hat auch nochmal so einen richtig geilen Organwitz irgendwie so. Ich hatte letztes Mal die Zunge, aber die Nierchen sind auch immer nicht schlecht und so. Egal, geschenkt. Dem Herr Krüger geht es eigentlich tatsächlich noch.
Man merkt halt auch, wie Firmen Gottschalk und Krüger als Autorenduo in der hochintellektuellen Welt der Mediziner sind.
Ja, auf alle Fälle. Also sehr kenntnisreich auf jeden Fall umgesetzt, das Ganze. Nun treffen, aber also wie gesagt, sie kriegen dann tatsächlich von der Schwester Birgit das Tigerauge zurück, irgendwie.
Zuerst wollen sie das ihr sogar noch abschwindeln, weil sie dann so eine Scheiße erzählen, wie das ist das Erbstück von meiner Tante Hedwig und der Onkel.
Warum auch immer.
Onkel Harry will das dann nochmal sehen und bla bla bla. Und dann kommen aber auch schon die Gangster und sie müssen denen halt die wahre Geschichte erzählen. Und fliehen dann halt aus dem Klofenster im 4. Stock. Auf dieses Sprungtuch-Luftkissen drauf.
Hat man sich jetzt schon nur gedacht, dass das Sprungtuch nochmal
wiederkommt.
Das ist ja auch die Luftburg.
Das ist ja filmisches Schreiben. So, du etablierst etwas in einer oder zwei Szenen vorher und erntest dann halt den Effekt, wenn es wieder benutzt wird.
Planting und Seeding.
Genau.
Genau.
So, das machen die und dann springen die Verbrecher hinterher. Und übrigens da ist dann auch, aber das Sprungtuch nicht mehr aufgeblasen. Und das ist dann der Witz, dass die...
Die fallen dann einfach auf
sich,
das... Ja.
Sich beide den Schädel und das Rückgrat brechen und tot sind. Genau. Sie nicht überleben das.
Ist ja aber auch technisch richtig, betrachtet...
Ist nicht ja. die richtige Welt, sondern quasi so wacky races mit deutschen Schauspielern.
Exakt. Also ich meine, wie gesagt, realistisch würden halt, würde Tommy jetzt gerade mit der Polizei sprechen. Die beiden Typen wären tot und Mike hätte halt seine
Mütze nicht mehr. Mike früher hätte wahrscheinlich ein paar innere Organe, die er eventuell noch hätte gebrauchen können, verloren.
Ja, genau.
Nichts und wieder nichts.
Aber es spielt ja keine Rolle, weil... Weil Supernasen und weil 80er. Dann kommt halt die Szene, die du schon angesprochen hattest, mit Jochen Busse im Prinzip.
Komplett ohne Kontext. Sie müssen wahrscheinlich irgendwie tanken mit den Trikes oder aus irgendeinem Grund kommen sie an der Tankstelle vorbei. Mhm. Wie gesagt, die müssen ja die 90 Minuten Tommy, du musst hören, was ich sag, Tommy. Das müssen 90 Minuten sein, sonst sind die Leute grantig. Wenn sie aus dem Kino kommen, sind die Leute grantig und mögen nie mehr einen Film von ihr schauen. Tommy, berücksichtige das bitte beim Schreiben. Und dann haben sie wieder so 3 Minuten geschunden, indem sie halt so einen türkischen Tankstellenmitarbeiter als Vollidioten hinstellen.
Da ist halt noch einer dieser Hammer-Wortgags, ja. Das ist halt Jochen Busse, nachdem der türkische Tankwart ihn halt angespritzt hat mit Benzin, hat ihm gesagt so über seinen Pullover, aber das ist Kaschmir. Und dann sagt er halt, nein, ich bin Izmir. Und alle lachen sich echt super kaputt, so dass man.
Bis auf Jochen Busse, der, das kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, sauer ist.
Ein bisschen? Der Typ wird total fertig gemacht, ohne Grund.
Klar. Sein Porsche, es ist jetzt kein Porsche 911, sondern
ein
Porsche
944er.
Ja. Naja, nicht wirklich.
Oder halt, es ist ein schickes Auto, ja.
Es ist, er hat ein bisschen die Fenster oben am Dach aufgemacht und so.
Ah, okay.
Also, es ist halt ein mittelhochpreisiges Porsche-Modell, das da zerlegt wird und, selbst wenn Jochen Busse in der Situation an reichen Popanz spielt, das ist halt nicht, also man kann halt schon eine gewisse Wut darüber verstehen, wenn man bei einer Nicht-Self-Service-Tankstelle komplett von oben bis unten mit Benzin übergossen wird.
Ja.
Ungeachtet der Kleidung, die man trägt, ist das nicht so toll.
Nee, es ist sehr, sehr unschön.
Wenn er Raucher ist, umso ärgerlicher.
Und es sind die 80er, also rauchen alle an der Tankstelle.
Ja. Sie rauchen alle im Auto.
Ja, außerdem.
In der Tankstelle darfst du nicht rauchen. Aus naheliegenden Gründen.
Ich dachte halt, das machen trotzdem alle. Aber ja, nee, du hast recht. Meine Theorie war ja, dass Jochen Busse, ohne dass der Film das halt explizit erwähnt, irgendwie so eine Art Menschenhändler sein muss oder sowas, weil sein Karma so schlecht ist, dass immer von 3 Minuten wird er mit Benzin übergossen, mit Öl angespritzt, sein Cabrio wird durch so eine runterfallende Leiter irgendwie zerschmettert und das alles passiert halt einfach.
Gottschalk und Krüger verteilen das Motoröl noch viel mehr auf sein
Körper. Ja, alles
schlimm. Sind erst diejenigen, die das Motoröl auf ihn draufspritzen.
Ja, genau. Ja.
Ja.
Aber wie du schon gesagt hast, und wieder sind 3 Minuten um.
Ja.
Kommt
gleich die nächste Szene, die
nicht so viel
komplett isoliert von der restlichen Filmhandlung stattfindet und weder lustig noch unterhaltsam noch sonst irgendwas ist, außer halt billiges Zeitschinden mit der Illusion von Handlung.
Nee, ich möchte eins kurz dazu sagen: Das ist die einzige Szene in dem ganzen Film, in der Tommy und Mike was Nettes für jemand anderes machen. Das macht die beiden nicht besser, aber es ist tatsächlich die einzige Szene im Film.
Tommy, hört's mir zu.
Pass auf.
Du musst ein bisschen altruistisch sein. Die Figuren sind Arschlöcher. Sagen wir mal ganz ehrlich, die sind alte Schreine. Ein bisschen was Nettes, eine nette Sache. Weißt du noch, im ersten Film, in den ersten Nasen, wie in den ersten Nasen, wo du am Ende den Kindern das Geld schenkst, tust du in dem Film auch mal eine gute Tat?
No.
Und dann hast du es abgehakt, dann kannst du wieder 6 Schweine reinmachen, Tommy. Ja.
So ungefähr muss man sich vorstellen, ja. Weil genau, es kommt halt eine verzweifelte Oma aus so einer Raststätte gepäst, während sie unterwegs sind, die halt den Anschluss an ihre Seniorenbusgruppe verpasst hat, die glaube ich tatsächlich auch auf so einer Butterfahrt sind, weil die hat auch eine Heizdecke dabei und so. Und es soll irgendwie so ein Meet and Greet mit Heino geben oder so. Und Tommy und Mike bieten dieser Seniorin dann an. Also erstmal spricht Mike sie natürlich an mit, hey, Oma, weil natürlich macht er das. Aber sie nehmen den halt mit, damit sie ihren Bus einholen kann.
Ich glaube, damals war das auch, haben Frauen das nicht so als beleidigend empfunden, wenn man sie Oma genannt hat.
Mir war aber auch tatsächlich so, als ob das tatsächlich vorkam, dass man halt sagt, so die Oma.
Also bei Assis, so. Normalerweise, ja, nicht, also selbst
aber in den 80ern. Es kam vor.
Hast du die Leute dann halt noch mit ihre Frau oder so. Junges Mädchen.
Sag mal eigentlich noch dieses, die Tante, gib das mal der Tante. Die Tante da drüben hat.
Keine Ahnung.
Das kenne ich noch, als ich klein war. Egal. Auf alle Fälle, sie fahren halt diesen Reisebus mit dieser Seniorenreisegruppe unterwegs. Der Bus ist in manchen Einstellungen völlig leer.
Ja.
Und in der nächsten Einstellung ist halt, die Magie.
Die hatten die Senioren nur für zwei Drehstunden.
Ist auch okay.
Weil das halt sehr, 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 sehr viel beschäftigte Senioren sind, die auch extrem viel Gage verlangen.
Aber warum sollten Senioren sich auch dafür jetzt Zeit nehmen? Ich meine, mal ehrlich, kann man auch sagen.
Nee, die haben viel zu tun.
Ja,
eben. Glücksrad gucken, das es damals noch nicht gab.
Hör zu lesen.
Ja.
Hör zu Kreuzworträtsel machen. Heftchen gucken. Heftchen, genau.
Heftchen gucken, Fernsehen gucken.
Trill dem Wellensittich geben.
Ja.
Ja.
Trill nachkaufen.
Trill, da muss man alles machen, alles muss gemacht werden.
Ja.
Bei Schlecker mit der Kassiererin sprechen und so. Gab es schon Schlecker?
Damals gab es Schlecker noch.
Noch, genau, okay.
Good, damals gab es Schlecker noch, war aber genauso eine Ansammlung aus finsteren Verliesen in kleinen bis Mittelstädten.
Ich wollte nur sicher gehen, dass es die nicht erst später gab, aber nee, stimmt.
nee, Schlecker ist eine urbundesdeutsche Kette gewesen.
Ah, okay.
Inspirierende Familiendynastie voller Sympathieträger.
Ja. Auf alle Fälle, nachdem sie dann die Oma halt heroisch abgeliefert haben bei ihrer Busgruppe, die Oma gräbt dann natürlich den Tommy und den Mike dann noch so ein bisschen an.
Ja, vor 30 Jahren hätte ich mit euch gebumst.
Boah. Sie sagt es nicht so, aber sie sagt halt in etwa das, ja. Und die beiden verkneifen sich das in dem Moment dann irgendwie dann halt noch so witzig über das Aussehen der Oma zu machen, was man bei den zwei halt schon irgendwie fast...
Bei der Triebhaftigkeit von Mike Krügers Figur hätte er auch gesagt, wieso vor 30 Jahren, wir können auch jetzt noch einen wegstecken.
Du hast vollkommen recht, natürlich. Ja. Das ärgert sich wahrscheinlich, dass sie ausgestiegen ist.
Meine Gurke riecht schon wie eine Azarolla. Komm, lass knacken, Oma.
Du hast recht, ist vollkommen akkurat. Das ist wahrscheinlich, die wie Figur, gesagt, sauer, dass sie dann...
Mike Krüger, nicht Mike Krüger, der Mensch.
Ich glaube, das haben wir, ja. Aber ja, wir müssen diese Grenze ziehen. Nee, sicher. Das stimmt. Auf alle Fälle, nach diesen aufregenden Abenteuern sind die beiden dann auch ordentlich müde und haben keine Lust mehr zu zelten. Und was kann man als aufrichtiger Lebenskünstler dann anderes übernehmen, als in ein Möbelhaus einzubrechen und dort zu schlafen?
Derangierter Pennbruder.
Ja. Ich will jetzt nichts. Ja, exakt.
Aber es ist halt so, ja. Das ist
derangierter Waschbär.
Eigentlich eine, sogar die Lieblingssequenz aus dem Film.
Mhm.
Weil das Möbelhaus halt echt wirklich so aussieht, wie ein Möbelhaus zu der Zeit ausgesehen hat. So duster, mit Teppichboden, leblos, wie so eine Geisterbahn, die ein bisschen hübscher eingerichtet ist. Wo man eigentlich nur reingehen mag, wenn es gerade Gewitter ist. Und man mit dem Fahrrad nach Hause muss und noch irgendwie so Büchereibücher anlesen möchte oder so, bis der krasseste Wolkenbruch sich runtergegossen hat. Die wollen da übernachten. Es ist halt alles ist braun und Furnier und
ein nicht enden wollendes BRD Wohnzimmerlabyrinth, das halt nie endet, checken, irgendwo anhalten, irgendwo aufhören. Ja,
die checken dann so Betten aus und Gottschalk moderiert die Betten auch so ein bisschen so an, wie so ein Teleshop-Verkäufer.
Moderiert wieder, Moderation, genau.
Und die checken da halt echt die unmöglichsten Betten aus. Unter anderem auch ein Bettenmodell, das eventuell Freunde von erotischen Filmen aus dieser Zeit geläufig sein dürfte. Nämlich eines dieser Betten.
Oder erotischen Bordellen, oder? Ja, genau.
Erotische. Die ekelhaften Bordelle hatten sowas natürlich nicht.
Aber ja, es ist ein.
Es ist ein Bett mit einem Radio in der Mitte. In dem Kopfende ist, das quasi so angeschrägt angelegt ist, ist noch so ein Radio, wenn man abends Podcast hören will.
Genau.
Oder zeigen möchte, dass man sich für sein Hexelwestern nicht hat lumpen lassen.
Genau. Ja. Oder wie Thomas Gottschalk sagt, wenn man halt Heftchen lesen möchte, irgendwo, also kann man sich darauf legen, meine ich, sagt er dann noch.
Ja. Beim schwitzigen Steffen in der Wohnung, der hat sich letztens für 5000 Mark so ein...
Es nimmt das gesamte Zimmer ein, aber es hat ein Radio.
so eine Puffinsel gekauft und da kann ich gleich mal meine Super 8-Kamera auspacken, dann machen wir ein bisschen ein Filmchen hier.
Das Brokat Liebesfloß. Okay. Ja.
Mir egal.
Nee, keine gute Idee. Aber auf alle Fälle, aber worauf sie dann verfallen, sie suchen sich das natürlich, weil sie halt hoffnungslos sind, das beschissenste Bett aus, was halt so ein gümmeliges Klappbett ist, was glaube ich schon auch in so einer Art, schon so eine Art, ich glaube, angedachten Jugendlichenzimmer oder so steht. Weil da stehen dann auch so.
Ja, ich weiß nicht, was für eine Art Zimmer das sein soll. Wahrscheinlich so eine Wohnzimmer-Einrichtung. Also es ist halt so eine Schrankwand. Mhm. Weil Schrankwände were all the craze back in the day.
Soweit das Auge reicht.
Eine dunkelbraune Schrankwand, in der man damals alles Mögliche untergebracht hat. So Gläser, Pilz, Tulpen, alles Mögliche. Ja. Fernseher. Mhm. Hinter so einer Schiebevorrichtung Fernseher oder ein Klavier, ein Elefanten, ja, so einen kleinen Hühnerstall oder sowas. Oder halt ein Bett.
Kann man auch machen, genau.
Und das ist halt so ein aus der Schrankwand ausklappbares Bett, hinter dem sich dann, wie wir später sehen, eine Couch verbirgt.
Mhm. Das ist auch seltsam mit der Couch.
Ja, also wie gesagt, das muss halt wirklich für so Einzimmerwohnungen von Trinkern gedacht worden sein.
Also ist Mike da genau richtig. Aber auf alle Fälle, da stehen nämlich auch so zwei Schaufensterpuppen, die so ein bisschen modmäßig aufgemacht sind. Also so mit so Modfrisuren und so. Die eine nennt der dann auch immer Elvis und tanzt die dann so an und so, weil er hat jetzt wie erst die Wildcard.
Ein ziemlich hilfloser Versuch von Humor. Ja. Ich glaube auch nicht, dass so, das im Buch stand, sondern sie hatten dann halt einfach in der Szene so ein bisschen improvisiert.
Elvis, ja. Und in der selben Zeit treffen halt auch außerhalb des Möbelhauses irgendwie die Banditen ein. Und Mike und Tommy, weil sie halt eben, wie gesagt, mental irgendwie 10 sind oder so, nur mit Sexualtrieb, machen dann noch so ein bisschen Posing vor dem, was sie für den Spiegel halten. Also sind beide in Unterwäsche, also in Boxershorts und T-Shirt und tanzen dann noch so ein bisschen sich sexy an vorm Spiegel und so. Also ihr eigenes Spiegelbild, nicht einander. Und
das wäre noch schöner.
Das würde halt für Kontext sorgen, aber ja gut, okay. Die Gangster kommen an und sehen die beiden dann da halt so rumhampeln und ziehen sich das dann genauso wie wir für eine Weile rein und steigen dann durch, also unten, unterhalb, also unter dem Möbelhaus ein, um die beiden halt einzuholen. Dann legen sich halt Tommy und Mike tatsächlich ins Bett mit so super geilen Sprüchen wie müde bin ich, geh zur Ruhe, mach endlich deine Klappe zu, wie man es halt so macht.
Hammer.
Hammerwitz. Und wie man sich halt hier wahrscheinlich schon gedacht hat, warum haben sie sich gerade das Klappbett ausgesucht?
Weil bin noch schön. Das fällt mir nichts Wichtiges ein. Ich glaube, wenn ich jetzt 20 Sekunden drüber nachdenken würde.
Ja.
Ich möchte deine Fresse nie wiedersehen.
Das ist gut, ja, das hat geklappt. Sehr gut.
Hosen sind rot, Linien sind blau.
Du gehst mir auf die Nerven,
Thomas Gottschalk, du hast eine sehr strenge Frau.
Besser, ja. Auf alle Fälle fragt man sich natürlich, haben wir uns kurz gefragt, so, warum haben sie sich dieses blöde Bett ausgerechnet ausgesucht? Der Grund natürlich ist, es ist ein Klappbett.
Ja, ich hätte mich sofort auf das Bett mit dem Radio draufgelegt.
Selbstverständlich.
Und so 2 Stunden lang vor so einem Spiegel einfach nur Dryhumping gemacht, weil das auch eine Sache ist, die Thomas Gottschalk und Mike Krüger in deren geistiger Verfassung wahrscheinlich auch tun würden.
Übrigens auch wieder so ein kleines Nebendetail, so ist das ganze Möbelhaus voller Betten. Sie könnten sich natürlich auch jeder ein Bett suchen, aber ja, tun sie natürlich nicht. Auf alle Fälle kriegen die beiden halt aber spitz, dass die Gangster hinter ihnen her sind und überlegen sich halt auch so einen richtig guten Trick, nämlich dass
deswegen das Klappbett, wie du eben sagen wolltest. Deswegen das
Klappbett, genau. Und legen halt die 2 Schaufensterpuppen, die sie haben, Ronny und Elvis oder was weiß ich, Roy Black und Elvis, genau. Super witzig. Legen die ins Bett und verstecken sich dann hinterm Vorhang.
Ja, wie so absolute Deppen.
Ja, oder wie halt so 8-Jährige beim Versteckspielen oder so.
Ja, nicht mal 8-Jährige, 4-Jährige.
Ja, wie 4, ja, wie
nicht, beim Versteckspielen. Die nicht auf die Idee kommen, dass sie eine verdächtig menschenförmige Beule im Vorhang hinterlassen.
Der Vorteil ist natürlich, dass die Gangster halt auch nicht schlauer sind. Und sich zum Beispiel auch nicht fragen, warum sowohl Mike als auch Tommy plötzlich so einen dichten Schopf schwarzer Haare haben unter der Bettdecke. Die schmeißen sich natürlich dann auch gleich auf die beiden drauf. Und was passiert? Mike und Tommy kommen aus der Deckung und klappen die dann halt mitsamt Klappbett halt hoch. Ja. Was halt für diese Verbrecher dieses Kalibers halt schon unüberwindbares Dilemma
ist. Das dann wiederum die Art von Plant und Seed, was glaube ich nicht der korrekte Ausdruck dafür ist, weil beides dasselbe bezeichnet. Also du säst und
Plant
pflanzt. Plant
and Saw, ja, du hast recht, ja. Plant and Sue, oder ja, ich weiß nicht.
Jedenfalls,
Plant and Sue. Ich glaube, es gibt halt diesen Begriff Plant and Seed, aber du hast halt recht, es ist halt
Ja, das sind zwei Sachen, die quasi auseinander
entstehen. Ähnliche Dinge, bitte,
ja. Jedenfalls wird da halt auch etwas platziert und es wird später wieder geerntet.
Ja.
Deswegen, weil das vielleicht irgendein Louis mal vor unseren Augen als inkompetente Lehrkraft verenglischt hat, hat sich das dann bei uns festgesetzt.
Ja.
Aber es nennt sich
ich werde platzieren definitiv, und ernten. Ich werde definitiv nach.
Das ist eine englische Variante dafür. Ja. Glaube ich nicht, dass die so heißt.
Aber ja, sehen und ernten ist halt richtig, genau.
Und das geht da aber, wird da etwas überstrapaziert. Mhm. Da konnte ich meine Suspension, mein Disbelief nicht suspenden.
Ja, das suspendierte Disbelief fand nicht so richtig statt, stimmt. Also ich fand's halt.
Wir hoffen, der Verein der deutschen Sprache hört auch diesen Podcast. Ein bisschen was zu lachen.
Noch eine Feder anfangen. Nein, okay, ist dann keine Feder.
Die alten treudeutschen Sprachnazis.
Jetzt hast du die Feder angefangen. Naja, aber wie gesagt, also die beiden Gangster sind, also wie gesagt, nach so einer List erholen sie sich jetzt erstmal nicht mehr so richtig. Und Mike und Tommy entfliehen. Haben also schon wieder auch eine Nacht nicht geschlafen, aber gut, okay, machen wir irgendwie mal die ganze Zeit Sorgen, die essen irgendwie nichts, schlafen
nicht.
Ja,
das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die immer dieselbe Schlafstätte teilen, in körpernahe Intimität.
Ja, wahrscheinlich.
Ohne dabei halt auch nur den Ruch eines Verdachts der gleichgeschlechtlichen Liebe zu erwecken ist, weil die das so gewohnt sind, weil die ein Leben in Elend, in gemeinsamem Elend gewohnt sind, weil sie Penner sind.
Ja.
Weil sie Penner sind Obdachlose. Landstreicher, Hobos, Eckenpenner, Alkoholiker, Hobos. Die da wahrscheinlich umfallen, besoffen, wo sie dann ein paar Stunden unruhigen Schlaf verleben, aufwachen und gleich weitersaufen. So wie wir es am Anfang des Films gesehen haben und wie es oft genug auch, ich glaube, wir werden halt Zeuge dieser Geschehnisse. Was ist das unerhörte Ereignis in diesem Film, das ihn interessant macht für uns? Wir erleben eine unvergleichliche Glückssträhne von zwei absoluten Verlierern.
Ja. Das ist das, was der Text eventuell einem sagt. Ja. Absolut desolate Lebensumstände, absolut desolate Lebensweise.
Und die haben sich nicht mehr im Griff.
Und trotzdem pullen sie die krassen Bitches. Weil natürlich tun sie das.
Aus Zufall und weil, glaube ich, auch die Frauen in dem Moment keine andere Alternative hatten. Oder, das wird später in dem Film auch nahegelegt, weil eine von den beiden mindestens ein Flittchen ist.
Sie nimmt zumindest das Ganze nicht so ernst wie,
Und ist offensichtlich olfaktorisch sehr abgehärtet.
Genau. Da hat sie auch keinen Geruchssinn, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, genau, apropos, nämlich jetzt geht es, also nachdem sie das Tigerauge ja von Schwester Birgit schon einkassiert haben, geht es jetzt um Farah. Das ist die exotische Tänzerin mit der extrem überschaubaren Nummer, die halt im Zirkus ist. Und Mike und Tommy machen sich auf den Weg zum Zirkus, der ist mittlerweile weitergezogen. Dann gibt es eine super lustige Szene mit so einem bayerischen Müllaufsammler, den sie dann nicht verstehen.
Ja.
Klorgenfurt oder so, aber wir lernen dann halt...
Obsen, Kinzen, Humzen, Kinzen, Dinzen, Hitzen.
Ja, oder so, genau. Ich habe den so wenig verstanden, dass ich den Witz gar nicht verstanden hatte. Aber du hast mir gesagt, das ist Bayou-Ware.
Du hast mich noch gefragt, war der Witz jetzt, dass er Ausländer ist? Und dann habe ich gesagt, nein, der Witz ist, dass er Bayer ist.
Ja, danke, genau. Und dann ist der blöde Zirkus auch in Klagenfurt. Das heißt, sie fahren wieder dorthin, wo sie herkamen. Und
es dann, ist sehr, sehr praktisch, alles nah beieinander.
Mhm. Und dann sieht man aus meiner Sicht etwas, also was ich nicht immer erwartet hätte in dem Film, nämlich eine full-blown Tiger-Dressur.
Ja.
Weil die beiden sind, also okay, die beiden schleichen sich als Stallburschen ein beim Zirkus. Mike bandelt erstmal auch mit einer sehr jung aussehenden Artistin an. Tommy schleicht sich ans Zelt und guckt halt dann erstmal so eine ausgedehnte Tiger-Dressur an. So, also wirklich auch so mit so 5 bis 6 Tigern irgendwie so. Ich weiß gar nicht, ob es heute noch so wirklich oft gibt. Aber so ist es halt.
Ich hoffe, es gibt es heute gar nicht mehr. Aber
ich fände es auch nicht so gut, ehrlich gesagt. Aber wahrscheinlich schon, ja.
Das ist nicht das, was diese Tiere normalerweise sich
sie haben's nicht verdient.
Am Anfang ihres Lebens vorgestellt hatten, was sie später mal machen werden.
Nee. Es gibt ein paar Nahaufnahmen auf Clowns, was ich nicht so gut fand. Und dann tritt nach den Tigern, genau, ihm wurde gesagt, halt nach den Tigern tritt halt eben diese Farah auf. Sie tritt dann auch auf, macht halt so ihr kleines Tänzchen. Wirst du zu dem kleinen Tänzchen?
Du hast jetzt gerade unterschlagen, dass, okay, bevor das alles anfängt, Mike Krüger schon wieder eine Minderjährige angräbt.
Ach so, ja, er spricht dann wieder mit einer, die auch wieder sehr jung aussieht.
Ja, also eine französische Kontorsionistin.
Kontorsionistin, natürlich.
Kontorsionistin.
Aha.
baggert er an, weil offensichtlich auch die Krankenschwester aus Klagenfurt, die er eigentlich am Anfang des Films noch klar machen wollte, schon mittlerweile, er ist schon zwei Häuser weiter quasi.
Schwester Birgit ist, ja, ein ist Name
out
im
of
Wind.
The picture. Man sieht sie auch nach dieser Szene tatsächlich den ganzen Film über nicht mehr
wieder. Man muss noch kurz erwähnen, vielleicht.
Die ist dann aus dem Film verschwunden, wo er aus dem Fenster hüpft im Krankenhaus.
Ich wollte gerade sagen, dass Tommy und Mike sie halt auch super galant einfach mit diesen beiden Gangstern einfach stehen
lassen. Das ist auch völlig unbegründet. Dieser Zustand wird auch in der Schwebe gehalten und es ergibt keinen Sinn. Also wenn er einen Love Interest hat, was er den ganzen Film über hat, warum soll er dann im zweiten Aktbreak dieses Love Interest komplett ignorieren und sich für den dritten Akt nochmal ein komplett neues Love Interest ohne Angabe von Gründen suchen? Also wenn sie sich wenigstens gezofft hätten oder wenn die Blonde gesagt hätte so, du widerliches Sexferkel, ich will dich nie wiedersehen, außerdem riechst du nach Smegma.
Aber
dann wäre das plausibel.
Das wäre auch, glaube ich, früher oder später passiert. Aber das Ding ist halt, Mike lebt im Jetzt. Er lebt im Jetzt. Das, was er jetzt vor Augen hat, diese wirklich sehr junge, grazile Frau, die er jetzt gerade sieht, das ist das, was er jetzt will. Das ist, ja, so ist es halt. Und er ist halt
komplett von so einer eitrigen Nudel getrieben.
Sehr streng riechenden, ja. Schwester Birgit dodged the bullet, muss man halt so sagen.
Ja. Or did she? Also, wenn wir annehmen, dass es schon zu Kontakten kam. Trip, der Tripper. Trapp,
den ist halt, man weiß halt nicht, was in diesem kleinen Zelt abgelaufen ist, ne? Weiß man halt nicht. Will man auch nicht wissen.
Ich will das nicht wissen.
Ja, genau. Auf alle Fälle, also hier, Farah macht halt so ihr Bauchtänzchen, was halt echt so ein Ding ist, das, glaube ich, ich auch schaffen würde. Also halt wirklich nur so rumklappern mit so zwei Schellen.
Du
musst
es viel besser machen. Also ohne, jetzt irgendwie ein kleinreden zu wollen, außer dieser Schauspielerin, das würde sogar ich besser machen.
Das würden
sogar
das beide,
ich würde
ja,
sinnlicher,
ja.
Weil, ja.
Doch, ich denke auch, ja.
Also,
stimme dir zu.
Da müssen wir die Maßstabe so niedrig für uns jetzt gar nicht ansetzen.
Das war nicht so schwer. Ja. Also, auf alle Fälle begrüßt dann der Tommy sie hinter der Bühne, wo sie sich tatsächlich freut, ihn zu sehen, aus welchen Gründen auch immer. Und er hat gesehen, dass sie dieses Tigerauge, das Verbliebene, halt im Bauchnabel trägt als Schmuck. Das haben wir auch gefragt, Prittstift.
Prittstift, ja, mit
Kleber.
Plattex.
Es ist letztendlich Kleber. Boah. Alles andere ist nicht erklärbar, weil, wie gesagt, ein menschlicher Bauchnabel ist halt nicht so, klebt nicht so doll und ist nicht so groß, dass da einfach so
ein Juwel. Sagen wir mal so, ein Diamant ist auch nicht so, bietet nicht so die Oberfläche, dass ein Saugglockeneffekt im Zusammenhang mit einem Bauchnabel entsteht.
Nee, überhaupt
würde,
nicht, ja.
Der den ganzen Bauchtanz über hält.
Ja, ne.
Ja.
Er möchte, also Tommy versucht dann halt ihr dann auch bei der Begrüßungsumarmung halt so den einfach zu klauen.
Mother French.
Anstatt irgendwas zu erklären auch. Also auch da wieder so irgendwie, ja, ich nehme das wieder ab. Aber er schafft es nicht, weil dann nämlich dieser Kunstschütze auftritt und ins Zelt reingeht. Und er wird abgelenkt.
Na, es passiert ja doch einiges anderes. Also sie wird in der Situation, wo sich Gottschalk das erste Mal in ihrem Bauchnabel vergnügen will, um diesen Diamanten abzuflopfen, entfernt sie sich wieder hinter die Bühne.
Genau,
dann passiert aber noch nichts. Dann sagt sie so, wir sehen uns später.
Du musst
wieder
heute Abend wiederkommen.
Dann gibt es halt wieder Zeit. Mhm. Obwohl sie unter Zeitdruck stehen, haben sie jetzt wieder unverhofft wieder ein Zeitfenster.
Sie gehen jetzt beide auf Dates.
Genau. Ich weiß nicht, was Thomas Gottschalk in der Zwischenzeit macht, aber auf jeden Fall geht Mike Krüger mit der 17-jährigen Kontortionistin essen.
Mike Krüger ist in der Zeit halt auch mit seiner. Also diese
das
haben,
meine ich
die
ja. Ich rede ja von Mike Krüger. Thomas Gottschalk.
Nee, ich meine, Tommy und Mike sind ja beide auf Doppeldates. Also Tommy ist ja mit dieser Fahrer in ihrem im Trailer und Mike ist währenddessen mit der Kontortionistin.
Das ist ja kein Doppeldate, das sind zwei.
Ja, also es sind zwei Dates, die parallel ablaufen.
Dieses amoröse Stelldichein von Thomas Gottschalk findet nachtzeitig zu dem Essen statt. Thomas Gottschalk muss warten. Mike Krüger hat keinen Grund zu warten, weil er sein Tigerauge hat er ja schon. Also kann Krüger die Zeit nutzen, bis die Vorstellung zu Ende ist, um mit der Kontortionistin essen zu gehen.
Ich glaube, beides
und
findet
abends
statt, aber ist egal, das ist tatsächlich total wurscht. Es gibt halt noch eine super lustige Szene, wo Mike diese Kontortionistin bezaubert, indem er halt als Tommy halt mit so einer Mistgabel vorbeikommt, ihn halt einen echten Mister nennt. Das ist voll lustig. Und dann stimmt die Kontortionistin halt zu, mit ihm essen zu gehen abends. So. Ich spiel mir das Lied vom Code, ist auch noch so ein Knaller, ja. Ja, er gibt sich ihr gegenüber nämlich als Schriftsteller aus, der halt ein tolles Buch schreibt. Und sie hat, wie halt jede andere Frau im Film, auch überhaupt keine Meinung zu irgendwas oder halt Standards. Ja, sie gehen halt in ein ganz feines Restaurant, Mike und die Artistin, und da wurde ich schon richtig wütend, weil ich ja schon jetzt weiß, dass er hat sich das nicht leisten kann und am Ende halt.
Das sieht man aber nicht. Man sieht nicht, wie sie die Zeche prellen.
Doch.
Echt?
Die gehen am Ende der Szene. Also er schickt den Kellner weg und so, sagt ja, halt, ja, holen Sie mal die Rechnung, und in der Zwischenzeit gehen sie dann halt, rennen sie dann. Und es war klar, dass das passiert.
An dem Film, an dem Punkt habe ich, da dauert der Film auch, glaube ich, nur 10 Minuten.
Ja, ja, ja.
Habe ich mich gedanklich schon ausgeklinkt, weil, ja, es in der Sekunde halt kommt dann der Gottschalk-Sex. Die
Reihenfolge von Ereignissen ist egal. Ja, und das ist dann ja dein Kryptonit.
Die prellen die Zeche. Und dann sieht man halt, dass...
Oh. Nee, Moment. Ich möchte noch kurz erwähnen, dass die Kontortionistin halt dann auch noch Mike Krüger in dem Restaurant halt ihre Verrenkungskünste vormacht und dann irgendwie noch so die Beine spreizt vor ihm und dann da so am Rumdanzeln ist. Und die ist, wie gesagt, sehr jung und er ist halt völlig verzückt und das ist halt auch alles...
Ja.
Man sieht sehr viel auch von den Pobacken und so. Aber gut, okay, so natürlich tut man das.
Wie schön sich deine Scheide durch deinen Gymnastinnenanzug abzeichnet.
Mehr oder weniger, ja, genau. Vielleicht hätte ich das jetzt auch nicht erwähnen sollen. Ich meine, für haben die Hörer Leute, ist es ja gar Leute nicht mal so
da
schön.
Da draußen, die sich gedacht haben, ach, jetzt mache ich mir einfach mal irgendwie so einen schönen Salat aus Nüsschen und Blättern und richte den so ein bisschen an und hör dabei Podcast. Und jetzt haben sie einen schönen Salat mit Nüsschen und Blättern und Kotze.
Tut mir leid, Leute. Tut mir leid.
Aber es ist so. Also spätestens, als ich den Smegma-Geruch von Mike Krüger erwähnt habe, haben wir...
Der Zug ist schon abgefahren, das ist schon wahr. Und man muss ja auch ehrlich sein.
Haben wir einfach durch mentale Energie Magengeschwüre verursacht.
Aber genau, kommen wir zurück zu deiner Lieblingsszene, nämlich diese Fahrer...
Nein! Oh Gott!
Diese Fahrer ist erstmal, also Tommy kommt halt rein und ist halt so, ja, wie ist denn das jetzt irgendwie mit uns beiden? Warum auch immer das so ist.
Wo hat der böse Mann nicht angefasst, Felix?
Genau, während du dich mal kurz sammelst. Und sie teilt ihm dann nämlich mit, und das ist nämlich noch vor der Sexszene, so ist sie nämlich drauf, dass sie verlobt ist mit dem Kunstschützen von dem Zirkus, an dem sie arbeitet. Und deswegen mit Tommy nichts mehr laufen kann, woraufhin sie dann beide halt erstmal Sex miteinander haben. Warum
sollte sie weniger promisk sein als er?
Dafür gibt es keinen Grund, nee. Also, absolut nicht. Und ich meine, wie gesagt, dass sie sich jetzt nicht die krasse Zukunft mit Tommy erträumt hat, kann ich mir halt auch vorstellen. Aber dass halt sie nach dieser Öffnung, dass sie eigentlich verlobt ist und so, dass sie einfach danach sofort im Bett landen, ist halt nicht so ganz nachvollziehbar, aber er hat halt, also es ist halt einfach sein krasser Sex.
Er hat sie dann im Oberschenkel angefasst und gesagt,
hey,
naja, ich könnte dir auch auf die Fresse hauen.
Weiß ich nicht. Ja, tut es. Ja,
es waren die 80er.
Es waren die 80er.
Und dann waren sie verliebt.
Mhm.
Dann haben Mama und Papa sich... lieb gehabt.
In die Arme geschlossen, lieb gehabt, genau. Auf jeden Fall, ich fand die Szene, also es ist wieder so, Thomas Gottschalk liegt, also Tommy liegt nackt mit dieser Frau im Bett und schraubt auch schon wieder so ein bisschen an ihr rum so. Ich fand die Szene war, glaube ich, weniger ausgedehnt und weniger schlimm als die
in der ersten Film. Ja, er nimmt halt in der Szene nicht die Brust von der Frau in die Hand. Ja,
genau. Das ist schon mal...
an den Nippel rum.
Genau.
Das hat er allerdings schon vorher im Film abgehakt gehabt.
Das stimmt.
Boys will be boys. Und dann hat sich das Ganze beendet. Ich möchte nicht länger als nötig darüber sprechen.
Es gibt auch nicht mehr zu sagen. Es gibt dann halt, also er schleicht sich dann morgens auch aus ihrem Wagen.
Und plötzlich ist die ganze Kameralinse vollgeschmiert mit Vaseline.
Das stimmt, das
war
aber noch.
Es ist wie in Zärtliche Cousine 3.
Seltsam. Wow. Ja. Was soll das eigentlich? Soll das irgendwie Morgenstimmung sein oder Morgentau? Was soll das sein?
Ja, ich glaube, das ist so morgendlicher Nebel, aber es ist fingerdick Vaseline auf der Linse.
Es sind halt auch die zärtlichen Nasen.
Zärtlichen Cousins.
Zärtlichen Cousins, genau. Und das ist dann auch noch irgendwie ein bisschen ecklisch, wo sich dann halt so Mike und Tommy dann auch noch darüber unterhalten, dass sie beide ja letzte Nacht und dann machen auch noch so Hüftbewegungen machen und wie man es, also...
Sowas wie ein Walk of Shame gibt's, glaube ich, gab's in den 80ern noch nicht für Männer.
Für Männer, ja, sowieso nicht. Also genau, aber Mike Krüger sitzt halt irgendwie in so einem Lotus-Sitz da, um zu zeigen, dass seine Kontortionistin ihm so einiges gezeigt hat und Tommy macht dann noch so ein Bauchtänzchen und wir wenden alle beschämt unsere Blicke ab und wie das halt so ist. Und Nun geht's aber immer noch, also genau, mittlerweile ist die Stimmung zwischen den Gangstern auch am Hochkochen. Es gab schon zwischen denen so eine Art pseudo-mexikanischen Standoff, wo sich halt irgendwie die Pseudo-Gerd Fröbe und diese beiden Ganoven und Thea Gottschalk so gegenseitig mit Waffen bedroht haben, weil sie halt mittlerweile echt gereizt sind, dass die Tigeraugen nicht, noch nicht wieder da sind. Und im Grunde genommen warten sie jetzt nur noch bis zum nächsten Tag. Und wenn da sich Tommy und Mike irgendwie nicht melden, werden diese beiden Gangster abgemurkt.
Es ist halt
ich weiß nicht, warum ich das überhaupt weiß.
Eine sehr konsequenzschwache Drohkulisse, die ja, diese Verbrecher ja. aufbauen.
Eigentlich haben sie jetzt nur noch bis heute oder was auch immer. Ja, ja. Und genau. Also, aber sie müssen ja immer noch ins letzte Tiger Eye kommen. Und ja, da versucht Tommy eigentlich im Prinzip denselben Trick wie davor auch.
Ja.
So sie in die Arme zu schließen, dabei diesen Dings vom Nabel zu pflücken.
Richtig.
Diesmal klappt es. Aber ihr Verlobter, der Kunstschütze, kommt hinzu.
Ja,
der,
glaub, Johnny Danger oder so. Der sogar im Abspann erwähnt wird. Der
tritt ist unter auch seinem, tatsächlich ein echter Kunstschütze. Irgendwie,
unter genau. seinem Künstlernamen als Messerwerfer auf. Ich sag, ja, Messerwerfer.
Ja, genau. Ich weiß auch nicht, warum ich die ganze Zeit sage Kunstschütze. Das wurde im Film, glaube ich, gesagt. Aber ja, er ist Messerwerfer.
Johnny Ringos Western Show.
Ja, genau, irgendwie sowas. Nee, Johnny Rings, so hieß es, glaube ich, genau. Und auf jeden Fall, er sieht dann halt nur diesen... diesen schleimigen Typen an seiner Verlobten herumfingern und ist ganz erzürnt und schleift Rotschalk mit in die Manege, wo er halt zum Messerwurf auf dieses Messerwurfrad gebunden wird. Während genau.
Ja.
Und er hat währenddessen den Diamanten hat sich in den Mund gesteckt. So. Und ich habe mir tatsächlich so einfach funktioniert es dann doch. Ich habe mir tatsächlich die ganze Zeit darüber Sorgen gemacht, dass er den auspuckt.
Verschluckt, ne? Ja. Und dass am Ende Mike Krüger neben ihm auf dem Töpfchen warten muss, bis er den auspuckt.
Ja, oder dass halt Thomas Gottschalk dann stirbt, weil er so, der scharfkantig ist und damit an inneren Blutungen verendet. Was eine Sache ist, die nie passieren würde in dem Film. Aber was wäre das für eine Wendung?
Das wäre so geil, wenn Thomas Gottschalk von innen aufgeschlitzt werden würde von der Scharfkantigkeit dieses Diamants.
Mike, es geht mir nicht so gut, Mike.
Oh Gott. Oh
es
Gott.
Geht mir nicht, es geht zu Ende, oh Mike. Aber nee, das passiert nicht.
Diese Schmerzen.
es
du blutest aus dem Mund. Alle. Tommy, was ist los? Ich blute noch ganz woanders raus.
Was wäre das für eine Wende?
Wäre schon cool, ja. Aber Alas, wir sind nicht so glücklich.
Nein, ich hatte auch tatsächlich erwartet noch, definitiv, dass dieser Gag kommt, wo eben dieser Messerwerfer zwischen die Beine, also am Schniedel, wo es dann noch so ein Messer hinwirft, also natürlich nicht auf den, sondern halt dazwischen, passiert nicht. Er wird halt nur so ein bisschen mit Messern beworfen und macht immer so und dann kommt auch schon Mike Krüger. Dir macht es immer noch Freude, glaube ich. Dann kommt mal
Krüger. Es hat halt schon sowas John Carpenter-mäßiges, wenn irgendwann mal so eine Bauchdecke einfach aufgehen würde. Seine gesamten inneren Organe sind sein Darm und seine Lungen und so weiter. Wie bei Hannibal auf den Boden klatschen und er zusammenbricht.
Ja, Mike Krüger ist
die Supernasen, everyone.
Ja. Kammer. Nein, auf jeden Fall. Nein, das ist gemein. Aber er wird befreit.
Wir reden über Filmfiguren. Wir reden nicht ja, über.
Ich wir reden nicht über Gottschalk.
Ich möchte nicht, dass Thomas Gottschalk sowas jemals passieren wird,
nein.
Dass er sich an einem Taubenei großen Diamanten verschluckt und von innen aufgeschlitzt
wird. Das wollen
wir niemand nicht. Von uns nein. will das. Es wäre nur sehr lustig, wenn es der Figur Tommy in zwei Nasentanken super passieren würde.
Also, ich fand die Szene irgendwie ganz lustig, wo halt Mike den dann halt wieder losmacht, weil Tommy zur Abwechslung mal halt tatsächlich so ein bisschen eingeschüchtert ist und halt nur noch irgendwie so Dankeschön macht und so. Und das war halt so einer der Momente, wo er tatsächlich halt irgendwie so eine Art menschliche Regung kurz hat. Aber egal.
Von den Konsequenzen seines Tuns ein wenig konfrontiert wurde.
Genau. Und nun... Nun wird es aber jetzt arbeiten wir uns ja langsam tatsächlich.
Ja, ich habe jetzt auch echt nur noch drei Stichpunkte, die hier stehen.
Okay, Mike und Tommy setzen sich halt darüber auseinander, ob sie die Belohnung kassieren sollen, die für den Dieb aufgeschrieben werden wurde wegen Hinweise auf diese Diamanten, oder halt das den Gangstern geben, weil die ansonsten umbringen. Und dann rufen sie die Gangster an und sagen ihnen, hey, wir haben die Tiger Eyes und haben sich dann halt was ganz Cleveres ausgedacht. Nämlich, sie lotsen, sie bestehen darauf, dass Thea Gottschalk auch kommt zu dem Treffen. Ja. Also die ganze Bande kommt. Das ist
richtig krasser Boardwalk-Empire-Shit, den die da abziehen.
Ja, also wirklich also, wahr.
Die Szene fängt an, wie Mike Krüger konspirativ guckt, mitten in der Nacht und an so einer Kippe zieht.
Ja, ja. Es wird ganz noir.
Klingt so, als würde Mike Krüger kiffen.
Wenn er es mal machen würde, vielleicht macht er dann weniger Scheiß, ich weiß nicht.
Es ist, also wie gesagt, die Alkohol ist schon eine sehr, sehr krasse Droge.
Ja, also dieser Film bietet eine Menge Belege darauf.
Ja.
Auf alle Fälle, genau, es kommt zum nächtlichen Stelldichein, wo Mike Krüger sie dann so stilecht abholt. Dann laufen sie jetzt ein bisschen im Dunkeln rum. Man sieht halt immer nur so...
Hey, come on, Nook.
Genau.
Boo's over here.
Komm hier. Und,
forget about it.
Genau. Es ist praktisch eigentlich das Ende von der Party im Prinzip. Nein, sie werden halt an so eine Stelle gelotst irgendwie und plötzlich ist der Lichtkegel von Mike Krügers Taschenlampe weg. Und sie stehen allein im Dunkeln, die Juwelen, Diebstahlbande, und dann gehen die Lichter an und sie befinden sich mitten in der Zirkusmanege, umgeben von diesen 6 T-Shirts, die man schon gesehen hat.
The visual gag, so nice, they brought it twice.
Yep.
Ja. Und dann sind die halt im Schach. Und
gestellt, ja.
Einer von denen hat zwar eine Pistole, aber wenn du einen Tiger abschießt, dann gehen die anderen auf dich los.
Ja, genau. Wie viele Kugeln hast du für wie viele Tiger? Genau, das muss man dann abwägen. Also bewegen sie sich einfach gar nicht, natürlich. Also,
do you consider yourself lucky?
Punk?
Rawr. Do you, Punk?
Ja.
They fire 6 shots of 5. Ja, jedenfalls, dann sind die dingfest gemacht und der Zirkusdirektor.
Der Tigerdompteur. Glaube ich.
Ja, das kann ja auch, also die nennen ihn Chef, deswegen.
Ja, okay, ja gut. Der Typ mit den Tigern.
Der darf sich dann die Belohnung abholen von der Post, Polizei.
Die zweite einigermaßen nette Sache, die Tommy und Mike machen in dem Film.
Die hätten dem aber auch gleich die Diamanten geben können, aber die Belohnung für die Diamanten wollen sie ja noch haben.
Genau.
So, ja. Und die Diamanten müssen ja deswegen an einem sicheren Ort versteckt werden. Mhm. Und was gibt es für sicherere Orte als ein aufgeschnittenes deutsches Graubrot?
Yep.
Und in ihrem Kleinkünstlerwagen, den sie mittlerweile bekommen haben, weil sie zwischendurch, sie kommen bei diesem Zirkus an und in der nächsten Szene haben sie halt so schon so Ausmisteruniformen an.
Ja.
Sie haben halt einfach durch Osmose angefangen, dadurch, dass sie sich in der Nähe des Zirkus befunden haben, bei diesem Zirkus zu arbeiten und haben jetzt auch mittlerweile einen eigenen Wohnwagen. In diesem Wohnwagen haben sie halt ein angeschnittenes deutsches Graubrot.
Mhm.
In das sie dann the French in das sie dann halt die Diamanten mit dem Daumen hineinstopfen.
Ja. Bester Ort.
Ja, eigentlich schon. Es sei denn, du befindest dich halt auf dem Gelände eines Zirkuses.
Aha.
Und da hast du das Fenster offen und es geht ein Elefant vorbei, was ja da durchaus vorkommen kann. Und es passiert genau das. Mhm. Ein Elefant greift sich mit seinem Rüssel durch das offene Fenster, dieses leckere, angeschnittene Deutsch-Graubrot mit den 2 Tigeraugen drin. Und mampft es auf. Mhm. Und dann setzt Musik ein, nämlich das Lied Tiger Eyes von Drafi Deutscher. Und,
der herrliche Ohrwurm.
Der Abspann beginnt, während Tommy und Mike in Zirkusuniform hinter einem Elefanten herlaufen und ihm seinen Schwanz hochheben, um auf seine Rosette zu gucken.
Ja.
Und das in einer 3 Minuten langen Einstellung. Ja. Immer mal wieder so ein kleiner Blick auf die Rosette, ob sich mittlerweile was löst, ob er abäpfelt.
Ja.
Das treue Tier aus Afrika.
Ganz genau.
Oder Indien.
Ja.
Und das ist der Film. Das war 2 Nasentanken super. Mit und? Uke Bosse und, nein, das ist 2 Nasentanken. Der großartige Podcast, ich habe alle Folgen gehört, von Nils Bokelberg, Uke Bosse und einer Frau, die sich Maria nennt.
Wie gesagt, und ich habe da noch irgendwie im Vorspann so toll super gesagt. Ja. So heißt er gar nicht.
Nee, darauf wollte ich ja hinaus.
Ja.
Dass dann die humoristische Kurve aus der Anspielung hinaus noch in das Thema findet.
Nice.
Professionell.
Apropos
und nicht gescriptet.
Apropos aus der Anspielung hinaus und so und Sachen, die gut gelungen sind. Ich finde, das war der perfekte Abschluss für diesen Film. Der Schluss ist perfekt.
Ja, schon. Also
weil
auch
er
so
passt.
Eine, es hat auch sowas Italienisches, sowas Cinema Verité-mäßiges, italienischer Naturalismus, Zirkus auch, diese Themen, die halt
Arbeiterwelt,
Tingeltangel-Gesellschaft und am Ende läuft alles Streben darauf hinaus, dass man einem ledrigen Rüsseltier in sein Popoloch guckt, auf den Moment zu warten, dass vielleicht mal ein Diamant rausfällt.
Es ist ein poetischer Abschluss. Wir haben unsere zwei Protagonisten, die nichts haben, weil sie nichts können, gesehen, wie sie kurz davor standen, etwas zu haben, weil sie dann durch ihr Nichtskönnen wieder verspielen und am Ende sind sie genau dort, wo sie am Anfang waren, außer dass sie jetzt keine arbeitslosen Trenchcoat-Penner mehr sind, sondern Elefantenkacke aufwischende Zirkuspenner. Was im Grunde genommen für mich schon ein bisschen Aufstieg bedeutet. Das ist
ein Reifeprozess.
Das ist eine Struktur in ihrem Leben ein bisschen mehr.
Ja, es ist die harte, es ist ein fast schon pervers poetischer Schluss.
Ja.
Ambitioniert und kunstvoll und einfach zufälligerweise profund.
Tja, Dieter Pröttl oder vielleicht.
Der hat den nicht geschrieben, der hat einfach nur die Kamera gehalten.
Thomas Gottschalk.
Und darauf geachtet, dass die Kamera umkippt.
Ja. Und er musste ein paar Tiere, also musste so Tieraufnahmen machen, wobei das halt auch nicht in der Verantwortung von dem Komödienregisseur liegt wahrscheinlich.
Wahrscheinlich Second Unit Director Udo Viretzer alles gemacht.
Ja. Deswegen war der auch im Schreckverband.
Der Einzige, der sich um irgendwas kümmert.
Genau. Wenn er es nicht macht, ey. Ja.
Würdest du den Film weiterempfehlen?
Ich würde halt sagen, wenn jemand sich für die Nasenfilme interessiert, aus Gründen, nach denen ich jetzt mal nicht frage, und man kann nur einen davon gucken, würde ich halt sagen, zwei Nasen tanken super. Nicht den ersten Film. Also, weil genauso wie bei The First Avenger und The Winter Soldier ist der zweite,
auch
ist das
Sequel überlegen. Auch zwei großartigen Klassikern des Weltkinos.
Genau, ist das Sequel überlegen. Es ist tatsächlich, wie du es ist, die Witze sind
so wie bei Ab durch die Hecke 1 und Ab durch die Hecke 2.
Das
Ab durch die Hecker.
Da habe ich mir jetzt keinen Mut. Ab durch die Hecke. Aber ja, nee, du hast recht, es ist halt irgendwie ein bisschen, es gibt weniger so bräsige Momente, wo irgendwie gar nichts passiert. Es ist flotter. Die meisten von diesen albernen Kasperleien, wie irgendwie mit Lippe in diesem Burgergarten und so, sind irgendwie, sie gehen halt vorbei, irgendwie, es rauscht an einem vorbei, ja. Also ich würde sagen, es ist auch zwischen diesen beiden der bessere Film. Und wenn man einen
mehr klasse
will,
Cameos, Hans-Werner Olm, Jürgen von der Lippe, Jochen
Busse. Ja, absolut.
Dagmar Berg auf der Todeskralle.
Die Todeskralle, ganz genau. Und also ich kann halt schon, ich weiß nicht, ob es daran gelegen hat, aber ich hätte mir, glaube ich, den auch häufiger angeschaut als, also.
Warum? Also weil.
Nein, wenn ich jetzt nur die Wahl zwischen diesen beiden hätte, meine ich. Also,
als einzige Filme, die du dir angucken könntest, überhaupt.
Genau, ja, genau. Wenn ich nur einen Film in meinem Leben gucken würde, dann wäre es die zwei Nasen tanken super. Ich wüsste dann ja.
Wenn du nur noch einen Film in deinem Leben sehen könntest, dann wären es zwei Nasen tanken super.
Nein, wäre es
Alexandra
nicht.
Alexandra Schulz, so viel wie Berlin am 22.08.2016.
Stamp
you can quote her on that.
Verdammt! Ah. Nee, also es ist, sagen wir mal, eine milde Empfehlung. Wenn Supernasen, dann tanken super. Und
weil der Film hatte mich ab dem Moment komplett gegen sich, als Gottschalk angefangen hat, vor der Kamera zu ficken.
Das darf man nicht ficken.
Insofern nein. Also es ist bis, wie gesagt, nach zwei Dritteln dachte ich, ach, das ist ja tatsächlich irgendwie so nett und so diesen
gefällig,
diesen schwachsinnigen Feelgood-Scheiß-Vibe der damaligen Zeit anfängt. Aber ab dem Moment, wo es dann halt wieder anfing mit Sexferkels, die irgendwelche Popos antatschen, uncool.
Ja, das wird jetzt halt so, als würde ich einen Rückzieher machen vielleicht ein bisschen. Aber ich hatte eigentlich auch vorher darüber nachgedacht, so dieses an sich okay, aber diese Szene, also speziell für mich ist die Szene tatsächlich, wo er dieser wildfremden Patientin an die Brüste geht, ja, irgendwie noch schlimmer.
Sich als Doktor.
Das sind halt so Dinge, wo tatsächlich, wo man dann wieder sagen muss, ja, nee, im Prinzip.
Eure Gewalt.
Ja, eure Gewalt. Nee.
Nee. Nee.
Nee.
Nee, indeed.
Also okay, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Ich habe ihn erst empfohlen, dann habe ich wieder einen kleinen Rückzieher gemacht. Und ja. Macht was draus.
Nee,
die Szenen sind echt schlimm. Die Szenen sind echt schlimm.
Ja.
Insofern aus Prinzip dann halt empfehle ich keinen von den Nasenfilmen, die ich bisher gesehen habe. Okay.
Ja. Wie gesagt, er hätte es fast geschafft.
Ja. Fast.
Er hatte die Chance. Er hätte es fast hingekriegt.
Und dann müssten wieder so Busen.
Und dann wieder diese Scheiße. Dann wieder an irgendwelchen Damen rumfingern. So.
Ja.
Letzten Endes. Ich kann es doch nicht lassen, Mac. Ja. Tommy, Mac. Ich mach mir Sorgen.
Hätte Thea Gottschalk diese Machete mal geworfen, vielleicht irgendwie im richtigen Moment. Vielleicht.
Ja, könnte manch einer heute noch laufen.
Um es nochmal zu sagen, wir wünschen Thomas Gottschalk tatsächlich auch keine körperlichen Leiden. Nein. Wollen nicht wirklich, dass er durch einen Diamanten aufgeschlitzt wird von innen, aber Tommy und Mike halt, ich weiß auch nicht.
Thomas Gottschalk ist auch nicht direkt dafür verantwortlich, dass irgendjemand...
Nee, ist er davon mal abgesehen, ja.
Körperliches Unheil passiert ist.
Nein, ist er nicht.
Ungleich komplizierter.
Und ich bin sicher, es macht ihn tatsächlich auch also betroffen. Also ich glaube, dass er tatsächlich auch...
Das war damals, das war ein krasser Moment. Und wie gesagt, Gottschalk...
Auch völlig davon entsetzt.
Hätten das halt auch mit einer gewissen Sexfärkeligkeit moderiert.
Ja.
Er hatte halt immer so eine gewisse Würde, derer sich da dann praktischerweise für seine tägliche Vorabendshow auf ARD entledigt hat. Aber diese Geste dann auch sofort zu sagen, nee, ich mach das nicht mehr, das ist...
Naja, ja, auf jeden Fall. Also,
das war halt schon...
Das hat man schon gemerkt, das finde ich auch.
Und da braucht man jetzt auch nicht irgendwie drauf scheißen oder so. Das ist halt schon eine ganz gute Aktion.
Und abschließend nochmal, also, es hat halt gestimmt...
In Anbetracht der Umstände.
Moderation ist halt doch eher vielleicht sein Werf als Schauspielerei.
Showmasterisch, ein Beruf, den Teufel schieben. Ja.
Ein anderer Kollege.
Viel, viel besser, ja.
Rudi Carrell
auch.
Ja.
Leider jetzt mittlerweile verstorben.
Auch ein bisschen, aber auch ein bisschen unterwegs mit der Sexwerkeligkeit. So.
Nee.
Der hatte, glaube ich, auch so Busengrabscher-Geschichten. Aber okay, ich will jetzt auch nicht einfach nur also aus meiner Erinnerung irgendwas erzählen. Aber ich habe, glaube ich, entsprechendes mal gelesen, glaube ich.
Ich weiß halt nur, dass Rudi Carrell am Ende, also einer seiner letzten Jahre auch zur Zeit, wo Anke Engelke hatte meine Late-Night-Show. Und als sie damals launchte, auf Sat.1 und Sat.1 hat keine Kosten und Mühen gescheut, ganz Deutschland zu plakatieren mit Verweisen darauf, dass Anke Engelke jetzt ein Late Night macht. Daher Rudi Carrell ein Interview gegeben und hat gesagt, Frauen können nicht lustig sein.
Genau, ja, also Frauen, das war auch so eine Sache, ja genau.
Ich kann über Frauen nicht lachen. Gabi Köster konnte ich nur drüber lachen, wie ich mir vorgestellt habe, wie ich aussehe, wie sie den Schlaggefall hat. Ich bin super lustig, war toll.
Das ist eine
sehr, sehr düstere Sendung. Das hat er nie gesagt.
Nicht gesagt.
Nicht. Sehr, sehr
wir wollen heute Witze sicher gehen.
Die körperliche Versehrtheit von unbescholtenen Leuten. Ja. Aber für jemanden, der halt relativ viel mit komischen Frauen zusammengearbeitet hat, ein sehr, 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 sehr seltsames Statement. Wie gesagt, hätte.
Na, es ist leider keine so. Und nicht, also es ist keine. Es ist eine nicht unweit verbreitete noch Ansicht. Gelebt, aber
hätte sie ihm wahrscheinlich einen ihrer John Striker-Dildos rübergeworfen.
Ja, hätte sie auch ruhig machen können, ja. Wäre auch ein bisschen lustig gewesen. Also dazu, das kommt.
Eine der mannigfaltig lustigen Sachen, die Evelyn Hamann in ihrem Leben gemacht hat.
Ja, absolut.
Ja.
Aber wie gesagt, ich werde ja dann später noch die Gelegenheit wahrscheinlich bekommen. Andere Nasenwerke noch mit dem jetzt zu vergleichen.
Ja, jetzt begeben wir uns beide so ein bisschen in Terra Incognita.
Oh.
Weil ich ja, also sowas wie Geld oder Leber habe ich nie komplett gesehen. Und dann hört es auch schon auf. Also sowas wie Seitenstechen, ich habe mir niemals freiwillig, und Seitenstechen lief früher sehr, sehr oft in den ersten Tagen von Super RTL.
Das stimmt, glaube ich.
Hat nie das Bedürfnis verspürt, mir einen Film darüber anzugucken, wie Mike Krüger schwanger ist.
Ja.
Und ich habe auch nie das Bedürfnis gehabt, mir einen Film anzugucken, wie Thomas Gottschalk eine Frau ist. Ich habe auch nie das Bedürfnis verspürt, mir einen Film anzugucken, in dem Thomas Gottschalk mitspielt und ein Ossi spielt, der mit einem Trabi nach Amerika fährt. Wie auch immer er das so ozeantechnisch anstellen wollte. Und da halt mit Lando Carissian persönlich auf die Scheiße haut.
Oh Mann, ey, oh Mann.
Billy
was
Dee Williams.
Was da noch für eine Wundertüte
auf einen
wartet.
Wir Wahnsinn haben, und zärtliche Chaoten. Da bin ich, das ist dann noch für mich Terra Firma. Und bei zärtliche Chaoten fängt es auch an, wirklich sehr, 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 sehr wahnsinnig zu werden.
Okay, also da fängt es an, wahnsinnig. Okay, stimmt.
Das ist halt noch...
Ach, das ist die mit diesen ganzen Medienparodien und so. Oh, ja, okay. Ich weiß es nicht.
Nee, das waren ja die anderen. Ich Piraten sind der Powerplay und die Einsteiger habe ich auch nicht mehr so präsent. Sehr, sehr lange her, dass ich die gesehen habe. Und dadurch, dass die ja in keiner Kontinuität zueinander stehen, also nicht, dass ich wüsste, vielleicht finden wir das, vielleicht arbeiten wir das heraus. Mhm. Vielleicht sind Tommy und Mike aus Zwei Nasen tanken super und die Supernasen auch dieselben Tommy und Mikes aus Piraten sind der Powerplay.
Aha,
und ja. Die Einsteiger.
Ich kann, übrigens, ich kann nicht glauben, dass ich das jetzt überhaupt
In der Tschechei sind das, werden die auch als Nasenfilme geführt. Ah. Ich habe das bei der Suche nach dem Trailer festgestellt, dass die tschechischen Titel, also der tschechische Titel von Piraten sind der Powerplay auch Das Nasi i Radio.
Oh, heißt. Das Nasi i Radio. Ich irgendwie meine, das ist, ja. ist gar nicht blöd. Also es
ich würde die, ja, ja ich mein, in Deutschland kam sie, das entspricht ja auch der komischen Schaffenskraft der beiden, der humoristischen Potenz der beiden, dass sie erst nach dem zweiten Film auf die Idee gekommen sind, irgendwie ihre Nasen als Gag da reinzubringen und dadurch halt zum Trademark zu werden und dann offensichtlich damit aufzuhören, weil sie sich nicht mehr riechen konnten. Also ich weiß es nicht.
Riechen.
Ja, aber also ja. im Übertragenen, ich hoffe, sie haben zumindest während der Dreharbeiten mal geduscht. Also, glaube ich auch, so ungefickt sahen sie auch nicht aus. Eigentlich hätten die nach dem zweiten Akt so aussehen müssen, als hätte man sie komplett mit Butter eingerieben, bevor sie ins Freibad gehen.
Wenn man realistisch ist, ja, absolut. Und wie gesagt, auch ein Film, wo es gut ist, dass es halt Mellow Vision nicht gibt und so weiter. Wie schon der Weg. Ja. Muss nicht sein. Also die Frage ist, Felix, hast du zum Beispiel einen Film parat, den du empfehlen würdest? Den du in letzter Zeit...
Sehr smooth Überleitung.
Ich kann ja schon mal sagen, ich hatte auch nicht, also ich habe mich ein bisschen schwer getan, weil ich jetzt auch in letzter Zeit nicht so viele tolle Filme geguckt habe und auch die Filme, die ich kenne, wieder vergesse, wenn ich gefragt werde.
Wir haben vor zwei Tagen auf Netflix diese coole Doku gesehen, den zweiten Teil.
Ja, stimmt, Doku, das ist gut.
Der Versicherungsvertreter, ein Film über Mehmet Göker, der in den Nullerjahren in Deutschland als Zwischenhändler oder Dritthändler von Versicherungspolicen private Krankenversicherung, also quasi als Versicherungsdrücker gearbeitet hat und dabei sehr, sehr viel Geld verdient hat, weil die Versicherungen dachten, oh, der hat aber schöne Abschlusszahlen, dem geben wir mal einen saftigen Vorschuss, weil den holt er ja eh mit der linken Hand wieder rein. Dem war nicht so, weil, wie gesagt, Drücker und im Grunde ein Pyramidenspiel.
Echt beklemmende Geschichte.
Die Staatsanwaltschaft kam vorbei, wollte ihn mal sprechen und dann hat sich der Herr Göker in die Türkei umorientiert. Lebensmittelpunktmäßig und auch von seinem beruflichen Streben her da seine neue Heimat gefunden und einfach von der Türkei aus weiter mit dieser Versicherungsdrückerei gearbeitet und macht das maßgeblich eventuell sogar noch bis heute. Weiß ich nicht. Der Film endet genauso offen, wie der erste Teil endet. Nämlich damit, dass halt Göker in die Türkei geht und da halt erstmal chillt und da sich halt so einen kleinen Bungalow-Park zusammenkauft mit was weiß ich, wessen Geld.
Sieht auch seltsam aus. Also es
und
ist alles seltsam.
Im zweiten Teil fängt er mit dieser Scheiße halt in der Türkei an, indem er halt türkischstämmige junge Männer rankobert mit dem Versprechen so, du kriegst ein paar Tage Kost und Logis frei, kriegst hier Unterkunft, wir zahlen den Flug und so weiter und dann verkaufst du hier bei uns Versicherungen. Du kannst halt mit einem Betrag von 0 bis mehrere tausend Euro dabei rausgehen. Und das ist natürlich Bullshit. Am Ende verdienen die halt, kriegen die eine Provision von ein paar Mark und verdienen da halt nicht so viel Geld, weil es halt eine Drückerkolonne ist, wo ständig so eine Strichliste geführt wird, wer jetzt die Bottom-Bitch des Tages ist, wo Leute komplett nahtlos irgendwie als geistig behindert beschimpft werden und was weiß ich, von diesem Göker und dessen Führungsstil halt komplett schamlos offen ausgelebte Psychopathie ist.
Kann man nicht weiter, kann man nicht beschönigen.
Irrsinniger Typ, irrsinnige Geschichte. Also ein nicht, also ein in negativen Sinne wahnsinniger.
Ja.
Der immer noch sein lustiges Geschäft da treibt und mittlerweile sogar logistisch in der Art des Enkeltricks.
Ja.
Wo ja auch in irgendwelchen türkischen Callcentern die Leute mit einer umgeleiteten Nummer aus Deutschland, dann Telefonlisten, die sie aus Jugoslawien gekauft haben, abarbeiten und gucken, wer anbeißt. Super.
War auf jeden Fall, also
der Typ ist komplett schamlos vor der Kamera.
Ja.
der findet sogar den ersten Teil von dieser Doku richtig geil.
Natürlich weil, ist weil der Selbstdarsteller, ja, klar.
Ja, aber halt auch so in dem Maße von sich selber überzeugt, dass er nicht mal irgendwie Anstoß daran nimmt, dass ja, der Film ihn ja, durchaus ja. kritisch darstellt.
Ja, ja, ja.
Und wie gesagt, da auch komplette Meltdowns da vor der Kamera hat, weil der einfach so ist.
Ja. Witzigerweise passt mein Film, also thematisch fast besser, als ich gedacht hätte. Ich hoffe, ich habe den nicht schon mal empfohlen. Aber wo wir schon bei irrwinnig witzigen Comedy-Duos sind und ja, bei
von Tom und
Kim Jong-un
Nase tankt super
und Kim Jong-un erwähnt haben, wollte ich nur kurz sagen, The Interview mit Seth Rogen und James Franco ist meiner Meinung nach ein unterschätzter Film. Ist jetzt halt keine mega brillante Komödie, aber erstens hat also viele koreanisch-amerikanische Schauspieler, die sehr gut sind in dem Film. Und es ist jetzt natürlich keine tief schürfende Aufarbeitung von dem nordkoreanischen Regime oder so. Aber ich fand den Film lustiger.
Ein Podcast-Kollege Jason Mantzoukas in der Rolle seines Lebens als Kameramann.
Ja.
Haben Sie ihn am Ende aus dem Film komplett rausgeschnitten?
Ich weiß es jetzt auch nicht mehr.
Ich kann mich nicht an ihn erinnern. Aber
ich kann mich nämlich auch nicht an ihn erinnern,
Er wurde bezahlt, in dem Film mitgespielt zu haben. Ob er in der fertigen Fassung vorkam, weiß ich auch nicht mehr.
Ja, nee, aber ich glaube tatsächlich, da wir uns beide nicht erinnern können, möglicherweise nicht.
Vielleicht hat er eine Baseballkappe auf und hat halt nicht so rumgeschrien, wie er es sonst macht.
Aber es ist auf alle Fälle wie ich finde, er hat natürlich seine typischen hier so Ständerwitze und so, aber ist meiner Meinung nach eine ziemlich sauber gemachte Komödie und Randall Park, der koreanische Schauspieler, der Kim Jong-un spielt, macht es meiner Meinung nach sehr gut und hat halt eine sehr gute Balance zwischen jemandem, der irgendwie sehr kindlich und sehr geltungsbedürftig ist, aber auch also wirklich bedrohlich halt auch ist. Also
The Interview. Vereinfacht ist dann halt aber auch wirklich, aus heutiger Sicht würde ich fast sagen, dass Kim Jong-un in dem Film so leicht so ein Non-Character ist.
Ich fand ihn halt gut.
Es kommt aber auch viel durch die Inszenierung, so wie er auftritt und so weiter. Also als Figur selber ist er, hätte man da echt, es ist halt echt nicht The Dictator oder so.
Nee, natürlich nicht. Ich finde aber gerade, ich finde es halt gerade gut, dass er ihn halt nicht irgendwie porträtiert so richtig, also sondern einfach nur so eine Fläche ist aus irgendwie so einem Geltungsdrang und etwas, was halt hier James Francos Charakter halt auch irgendwie anziehend oder verführerisch findet. So. Also ich weiß nicht, also ich finde halt, The Interview ist halt, es ist kein Meisterwerk, aber es ist halt ein Film, der, finde ich, ein bisschen schlechter bewertet wurde, als hätte es.
Ja, das hat aber in erster Linie wahrscheinlich auch mit dem nicht zu verachtenden negativen Buzz zu tun, der um die Veröffentlichung.
Na klar, deswegen wollte ich es halt nochmal erwähnen. So, dass, also unter all diesen Buzz ist es halt eine okaye Komödie. So.
Ja.
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 Und da wir ja über die Kim-Dynastie schon gesprochen haben und über super witzige Männerduos, The Interview.
Den toten Roger Ebert.
Auch.
Was für ein finsterer Podcast. Was findet, ich glaube, am Ende der Folge.
Ja, recht.
Am Ende, ich hab so viele Anmerkungen gemacht auf Leute, die entweder ihr Leben verloren oder ruiniert bekommen haben durch Quatsch oder Gewalt.
Aber. Cool. Es ist aber, wie gesagt, es ist.
Muss mich zwar schämen, aber das muss ich ja sowieso immer. Insofern. was macht denn da noch der Unterschied, wenn ich im Podcast irgendwelche entstellten Nachrichtenmoderatoren denunziere, die es weiß Gott nicht leicht hatten. Das waren die 80er. Ja, und mit diesen Worten verabschieden wir uns. Nein. Hast du noch was auf der Pfanne? Hast du irgendwelche Projekte, die du pimpen möchtest?
Nein.
Arbeitslos und trotzdem sexy.
Genau.
Ja, das funktioniert. Denn sexy sein wird heute so funktioniert.
es ist tatsächlich aus dem Song. Ich kenne halt nur dieses.
Ja.
Oh.
Knochenfabrik.
Oh mein Gott, ey. Was ich noch alles lerne hier.
Ein deutscher Punk.
Ich meine, ich weiß halt nicht, also ich glaube, das sagen wir so oder so, aber halt mein Twitter ist @alexandraplatz. Unsere
Web- Twitter, ne?
Mein Twitter. Unsere Webseite ist, lassen wir mal, www.sofievielberlin.wordpress.com. Ja, fast. Ja, okay.
Wieso?
Genau. Weil ich mich ständig verbamsel, ob ich komme
und www.sofievielberlin in einem Wort.wordpress.com.
Ja. Ich hatte es fast richtig bis auf das Com.
www.facebook.com/sofievielberlin. Und mich persönlich zum Beleidigen und zurechtweisen aufgrund meiner. Oh, da ist er wieder.
Zum
oh
Beispiel
Gott.
Dem Champagne.
Oh Gott, da kommt den. Orson Welles. Orson Welles kommt wieder aus dem Keller. Orson Welles kommt wieder. Oh
nein, ich dachte, wir hätten die Tür ordentlich zugemacht.
Er hat wieder eine Flasche dabei.
Oh nein.
Scheiße. Na.
The French Champagne has always been celebrated for its excellence. There is a California Champagne by Paul Masson. Inspired by that same French excellence. It's fermented in the bottle, and like the best French champagne, it's vintage dated. So Paul Masson.
Ja, Na
dann nochmal Chin Chin.
Ja. Prösterchen. F-Deutschland.
Mhm.
@F-Deutschland.
Und
@twitter.com.org.
/de HTTP. Genau.
FTML.
Mhm.
.markup.
Co.uk.
C://// Windows XP / System / Files / User / Nein.
Ich will wirklich nur sagen, ich freue mich wirklich sehr und ich freue mich tierisch über die 10. Folge und ich freue mich über dich und ich freue mich über die Hörer, die wir haben. Und,
warum freust du dich über mich?
Weil es mir wirklich
Spaß macht. Das ist
der
erste Mensch, der das mal sagt und ich, allein schon das. Lässt mich skeptisch werden.
Ah, Champagne. Ich wollte es halt nur mal gesagt sein, haben, dass es mir halt viel Freude macht.
Und, man sollte nie einen Fehler machen und anfangen, mich zu loben.
Stimmt, das ist halt ungefähr so wie die eine Sexszene mit Gottschalk zu zeigen. Also einfach ja.
Es erwischt mich in meiner Seele an den völlig falschen Punkten. Aber trotzdem, ich möchte mich auch bedanken. Das ist super. Mhm. Ich will, wie gesagt, mittlerweile sogar mit Leuten persönlich über diesen Podcast geredet, was ich nie für möglich gehalten hätte. Ich finde es immer wieder beeindruckend und halt auch in einer überwältigenden Art beeindruckend, dass sich Leute dafür interessieren, sich das freiwillig anhören und solange man ihnen Glauben schenken mag, auch mit Genuss. Ich hoffe, ich habe dich heute nicht so oft unterbrochen. Das ist eines der häufigsten Feedbacks, die wir bekommen. Und es ist angebracht. Ich möchte die Leute nicht mehr dafür kritisieren. Sie haben völlig recht. Die einzige Art, wie ich das erklären kann, wie ich so manches an diesem Podcast, wenn man mich dann auf den Pott setzt in der Situation nicht erklären kann, ist, warum ich dich so selten ausreden lasse. Es ist meine beschissene Art. Es ist so. Also ich versuche das auch bewusst immer dagegen zu stellen. Es klappt nicht.
Ich will ganz ehrlich sein, die meiste Zeit bin ich so extrem beschäftigt, mich darauf zu konzentrieren, dass ich selber keinen Blödsinn labere.
Ach so, ich dachte, dich darauf zu konzentrieren, nicht zu pupsen. So geht's mir nämlich.
Auch eine Herausforderung, die man als Podcaster natürlich hat. Ja. Aber nee, also wie gesagt, mir fällt es halt,
bei den 10 Leuten ist das wirklich störend. Das ist dann halt schon, also bei Philipp und Carsten schon wirklich so eine Darmkolik, die sich seit Jahren eigentlich ankündigt. Aber wir machen sowas nicht. Ich mache lieber Witze über mittlerweile weit über 80-jährige ehemalige Nachrichtensprecherin mit einer Geburtsinfekt entstellten Hand. Und bilde mir da ganz toll was drauf ein, weil die Leute das
wie es sich
trotzdem feiern. ja, ich hoffe auf noch mindestens 10 weitere Folgen.
Mindestens.
Das ist ein runder Geburtstag.
Wir haben noch das Nasenversum.
Ja, allein mit Nasenfilmen würden wir bis zur 30. Folge kommen, leider.
Ja.
Aber wir haben ja zumindest noch so ein bisschen Restverstand, den wir nicht dadurch vernichten wollen, dass wir uns alle diese Filme. Wir wollen auch nicht der offizielle Thomas Gottschalk Mike Krüger Podcast werden.
Nee, danke
schön. Ja. Es freut mich, dass euch das freut, dass wir uns so über diese Filme aufregen. Aber wir müssen unseren Horizont an Mist auch möglichst weit und offen halten, damit noch viel mehr Leute uns sagen können, dass sie noch nie von diesen Filmen gehört haben, die wir besprechen. Was ja der Sinn der Sache ist. Das ist ja der Spaß.
Ja,
wir wollen ja nicht Geistbusters machen oder so. Weil den hat eh jeder gesehen und da hat eh jeder eine Meinung.
Soll auch so Entdeckungen machen und so.
Ja, ja Warnungen. negative Entdeckungen.
Keep-out-Schilder, wie vor so einem
damit,
Schacht.
Damit ihr euch das nicht antun müsst.
Ja.
Und falls ihr mal in der Videothek vorm VHS-Regal stehen solltet, dann wisst ihr, okay, jetzt nicht unbedingt Southern Tales auf VHS und auch nicht Valken Vanya, sondern lieber Stopp oder meine Mami schießt.
Ja, genau, zum Beispiel.
Oder nicht. Wer weiß.
Punkt, Punkt, Punkt.
Ja.
Now? Nein, okay. Ich habe sogar den Punkt, Punkt vergessen.
Punkt, 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 Now.
Now, ja.
Ja, also, mir hat es bisher ziemlich viel Spaß gemacht. Obwohl ja. Ich auch sagen muss, super, die zwei Nasentanken super, habe ich ein bisschen prokrastiniert, wie so die letzten paar Filme auch. Es ist
die
halt
Überwindung
so,
war halt schon
ist, ja, man macht sich auf das Schlimmste gefasst und wird dann auch immer noch enttäuscht.
Ja.
Und es wird munter so weitergehen.
Ich freue mich.
Ich mich auch.
Punkt, 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 now.
Und verabschiede mich jetzt aber wirklich. Jetzt haben wir die 90 Minuten gerissen, so wie Karl Spieß das uns auch aus dem...
Aus dir, genau.
Aus dem Himmel. Dem Himmel, er ist ja in den Himmel gekommen und von da aus über Gott. Und weil wir auch so oft beten, haben wir das dann gehört und verinnerlicht.
Und wie man sieht, ja. Also ja. Dann, genau, danke fürs Zuhören und ciao von mir auch.
Ja, haut rein, macht's gut und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, auch nicht... viel später als 2 Wochen. Tschüss.